David!
Hallo Robert, Mensch, dein Lächeln zu sehen,
ja, ne?
ist mir
schlecht.
Doch eine wahre Freude. Heute.
Es ist nicht schlecht.
Es ist nicht schlecht? Was ist nicht
Nein.
schlecht?
Naja, so ein Lächeln, weißt du, das Wetter, es hat das ganze Wochenende geregnet und trotzdem habe ich gute Laune, weißt du, ein bisschen Achtsamkeit, David. Wir nehmen jetzt auf, also nehmen wir jetzt auf. Ich bin im Hier und Jetzt bei dir, weißt du, achtsam.
Ja,
so.
Ja. Wir reden heute aber auch über ein Thema, da kann man nicht anders als zu lächeln. Jetzt nicht unbedingt über die Filme, die wir heute besprechen. Wir reden heute über Komödien, denn du bereitest dich gerade vor auf die vielleicht beste Komödie des Jahres, weil sie vielleicht auch die einzige Komödie des Jahres ist, nämlich Die nackte Kanone startet in 2 Wochen. Ich glaube, es gibt eine Premiereneinladung, ne, hier für Berlin. Ich weiß nicht mehr wann. Ich warte nämlich noch fleißig auf die Presseverführungseinladung in der Hoffnung, dass ich nicht zur Premiere muss.
Vielleicht sind es Sätze wie diese, warum du nicht so oft eingeladen wirst zu probieren.
Und du hast dich vorbereitet und dann haben wir gesagt, sag mal, wieso ist es eigentlich so schwer, dieser Tage Komödien im Kino zu finden? Was hat sich verändert? Das werden wir heute mal ein bisschen durchflügen, würde ich fast sagen. Das ist schon kein Durchsuchen mehr.
Die ultimativen Antworten auf diese Frage, da haben wir sehr, sehr uns vielleicht was überlegt.
Weißt du, was letzte Woche eine der meistgestellten Fragen war, die war unter den Social Media Postings, aber die habe ich auch bei Instagram immer wieder bekommen. Woher haben wir denn Action Comics Nummer 1, die Superman-Ausgabe, die wir da im Video gezeigt haben?
Einer hatte nämlich gesagt, wie reich muss denn David bitte sein, dass er das hat? Ich habe darunter auch geschrieben. Ich habe dann geschrieben, das ist ein Nachdruck, der bei der Presseverführung für jeden Journalisten und jede Journalistin, die dort war, erhältlich war. Konnte man sich mitnehmen. Aber dennoch ist David reich.
Ja. Der Wert einer Action Comics Nummer 1 in der Mint Condition, also wirklich fehlerlos, tadellos, ist ungefähr 8 bis 10 Millionen Dollar.
David, jetzt bist du in dem Game. Gina ist ja in das Pokémon-Card-Game verfallen und sie liebt ja diese ganzen Designs. Sie freut sich wie ein kleines Kind über all diese Karten. Und ich gönne natürlich meiner Frau so ein bisschen, weißt du? Hatte jetzt am Wochenende, letzte Woche waren wir mit unserem Kind das erste Mal auch im Restaurant, erstmal vorher in so einem Card-Trading-Shop und ich habe so eine Handvoll Sachen gekauft. Ich natürlich mal in meinem Glück, weißt du, ziehen gestern eine Goldkarte mit 3 Goldsternen. Ich ziehe eine mit 2 Goldsternen, die sehr selten ist. Ich so unbewertet allein 270 Euro wert. So, geht hoch bis 500 oder 800 Euro. Schon längst den Einkauf wieder raus, David. Sitzen wir hier so und ich lerne gerade ganz viel über Pokémon und die Einzigartigkeit dieser Karten. Holo Reverse, Stamped, Vollbild, Halbvollbild. Ich lerne gerade volles Programm. Jetzt hast du mich gekriegt mit dem Wert von einer Comicreihe. Fällt mir übrigens ein, ich habe einmal in meinem Leben nur Comics gesammelt und auch mit Gewinn verkauft. Da war ich noch sehr jung. Ich hatte nämlich Simpsons Comic 2 bis, ich glaube, so 77 oder sowas.
Ja?
Ja, und die habe ich auch als Sammlung dann verkauft mit Gewinn. Das war ein Ding. Fand ich cool.
Wir haben viele Superman-Fans, das habe ich auch gemerkt. Wir werden gleich auf das Thema noch zu sprechen kommen, weil wir mal die Zahlen auswerten. Aber ich habe gemerkt, da sind ein paar richtige Comic-Kenner mit dabei. Einer unter anderem hat uns aufgeklärt, der meinte, der Ausschnitt, den wir letzte Woche gezeigt haben mit dem Pferd und dem fliegenden Affen und der Meerjungfrau, ne, da schrieb jemand, der Ausschnitt ist nicht aus Action Comics Nummer 1. Vermutlich wurden verschiedene wichtige Superman-Momente in diesem Reprint zum Film zusammen abgedruckt. Das Bild ist vermutlich aus der Silver Age, circa 50er bis 70er. In dieser Zeit wurden die Comics allgemein wegen Horror- und Gewaltzensur ziemlich albern, bunt und absurd. Auch Batman hatte da eine ganze Family mit Hund. In den allerersten Comics waren beide Helden noch etwas schlichter und erwachsener. Nerd Ende. Danke an Andy Likes Design, der hat uns das geschrieben. Und jemand hat uns auch geschrieben, dass der Gnom auf der Wolke, das ist Mr. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Das ist ein allmächtiges Wesen aus der 5. Dimension. Also hier haben einige richtig Ahnung.
Ich muss auch gleich einen Fehler nochmal richtig stellen von mir. Ich habe gesagt, dass Superman nach Batman erschienen sei. Ist nicht so. Ist genau umgekehrt. Zwischen beiden liegen, glaube ich, 11 Monate, sowas in die Richtung. Superman war zuerst und dann kam Batman auch nochmal korrigiert. Asche auf mein dummes Haupt.
Ja, dass du einen Fehler machst, das hätte ich nicht erwartet.
Oh, es kommt vor, es kommt vor. David, ich habe zwei Mini-Sachen, über die ich die Woche gestolpert bin. Eine Sache, die wollte ich dir mal erzählen. Wusstest du, dass Christian Bale, als er für die Rolle des Patrick Bateman in American Psycho vorgesprochen hat, ja, dass er unbedingt auch wollte, dass der Autor des zugrunde liegenden Buches happy mit der Wahl ist und hat deswegen darauf bestanden, dass es ein Meeting gibt, in dem der Autor da ist und der selbst anwesend ist. Und er ist dann als Patrick Bateman rein. Und das war wohl dem Autorin, namentlich Bret Easton Ellis, so unangenehm, dass er nach 10 Minuten gesagt hat, Diggi, ey, hör mal auf jetzt, das ist gruselig mit dir im Raum. Du bist es, ist ja gut, mach mal nicht diese.
Ich habe das Buch mal versucht zu lesen tatsächlich. Das ist aber ganz, ganz lange Zeit nur so eine Beschreibung von ganz banalen Sachen. Ne? Also wie er morgens aufsteht, also diese Routine ist ja Teil von diesem psychopathischen Lifestyle. Und ich hatte das Gefühl, dass Bret Easton Ellis genau das schon als Psychopathie ansieht. Jeden Morgen aufzustehen, immer dasselbe zu machen, dem Konsumterror verfallen zu sein und sich einspeisen zu wollen in dieses große Ganze, in die Gesellschaft. Und das war da interessant zu sehen, ist aber wahnsinnig langweilig über große Strecken. Und dann gibt's wieder Stellen, da beschreibt er dann die Gewalttaten auf so eine Art und Weise, wo ich dachte, ah, der Bret Easton, der hat vielleicht auch mal ein paar schlechte Tage in der Woche und hat an diesen Tagen das Buch geschrieben. Gilt ja durchaus als ein Werk, das sehr kontrovers aufgenommen wurde. Ich glaube, das ist dann nochmal deutlich krasser und deftiger und wurde für den Film stark zurückgefahren, alles.
Ich pack das mal auf meine Hörliste, dann kann ich das auch mal, beleuchten. Und das andere ist, ich bin dieser Tage mal zufällig, weil wir letztens auch über Deep Cover, eine Komödie, geredet haben.
Ja.
Nochmal über Orlando Blooms Werdegang gestolpert und da kam mir so ein bisschen, ist mir reingespült worden, was für einen absurden Start der in die Filmwelt hatte. Ist dir das eigentlich so klar wie der? Also pass mal auf, bei Orlando Bloom, wir haben ja jetzt lange Zeit nicht mehr viel von ihm gesehen. Aber,
ich glaube, das fing an mit, das wissen ja die wenigsten, ich glaube, Black Hawk Down wurde gedreht, da war er super jung und dann wurde der verschoben. Ich glaube, war das wegen 9/11? Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Nee, und dadurch kam der dann später raus als seine eigentliche Rolle in Herr der Ringe, oder?
Also das, was ich habe und dachte so, alter Falter, ist, der ist 2 Tage von der Schauspielschule runter und kriegt die Zusage für Legolas in Herr der Ringe. Aha. Und dreht Herr der Ringe und dreht parallel Black Hawk Down. So, das ist das, was ich weiß.
Ja, okay.
Und nachdem er Herr der Ringe 1 dreht und Black Hawk Down da rein, also das muss man überlegen, das sind deine ersten Rollen, groß in Hollywood, während du so ein bisschen Fernsehen gemacht hast neben deinem Schauspielstudium, drehst Herr der Ringe 2, machst du noch Fluch der Karibik, das Franchise, und bist in den größten Franchises seiner Zeit drin.
Ne? Und die sind doch noch gar nicht rausgekommen damals, ne? Die waren dann noch gar nicht veröffentlicht, beide Filme.
Genau. Und er macht ja hintereinander weg, landet in diesem Franchise, das ist Herr der Ringe, in Fluch der Karibik, macht zwischendrin Black Hawk Down, dreht dann Troja, dreht dann Königreich der Himmel, der für viele als extrem underrated gilt, besonders im Director's Cut, der sehr beliebt ist, den ich nie gesehen habe und nachholen muss. Und was für ein Start. Und dann war er ja auf einmal gefühlt so weg vom Fenster. Aber ich dachte, das muss ich mal kurz mal wieder mit mal aufgreifen, was Orlando Bloom bitte für einen unglaublich ungewöhnlichen, einzigartigen Start in Hollywood hatte, jetzt wo wir ihn kürzlich mal wieder sehen konnten. Und ich sehe den immer noch wirklich, wirklich gerne. Insofern, der muss weg von Sachen wie Gran Turismo und Deep Cover. Der kann mal wieder ein bisschen was Größeres machen. Ich sehe ihn richtig gerne.
Ja, gerne. Also ich meine, alle Schauspieler, mit denen wir, glaube ich, groß geworden sind, die können gerne irgendwie sich immer mal wieder zurückkämpfen, wenn sie irgendwie, wobei, also ich meine, Josh Hartnett zum Beispiel hat ja bewusst gesagt, er will nicht mehr. Ne, der wollte raus aus dem öffentlichen Licht und hat jetzt gesagt, jetzt bin ich wieder bereit. Das finde ich irgendwie cool und bei dem macht es richtig Spaß, den wieder zu sehen. Bei Orlando Bloom habe ich das Gefühl, da läuft es gerade so ein bisschen langsamer an. Dieser Deep Cover war jetzt die größere Rolle. Ansonsten ja, lief es jetzt bisher nicht so gut. Das Interessante, dass so, weil ich bei Orlando Bloom an Gran Turismo denke, muss ich an einen anderen Rennfilm denken, nämlich Need for Speed. Diese Videospielverfilmung kam vor vielen Jahren. Und die war, glaube ich, ein Jahr bevor Birdman rauskam, ist Michael Keaton darin rumgeturnt. Und Michael Keaton hatte damals, war der Bösewicht in dem wirklich fiesen Robocop-Remake und war dann in Need for Speed. Und ich dachte so, Mann, was ist aus dem denn geworden? Weil der in den 90ern, ne, Beetlejuice, Batman, der war riesengroß. Dann hat er noch mal so von Quentin Tarantino irgendwann diese Rolle in Jackie Brown bekommen. Und da dachte ich schon so, oh, schön, den mal wieder zu sehen. Hoffentlich gibt man dem mehr Rollen. Und der war Jahre weg. Der ist komplett verschwunden gewesen und dann erst durch Birdman zurückgekommen und ist jetzt zum Glück wieder regelmäßig zu sehen. Und so kann es auch laufen. Das finde ich echt toll, wenn Schauspieler das nochmal rumreißen können.
Absolut. Ich mochte den ja auch richtig gerne, auch wenige gesehen, diesen, wie hieß denn der McDonald's-Film?
The Founder. Kannst
du das mal, The Founder. Den mochte ich auch richtig gerne, dieses Speedy System. Okay, das war jetzt kleiner Einstieg, müssen wir, finde ich, nachdem wir letzte Woche ja ein bisschen spekuliert haben, vielleicht auch über das, oder wollen wir erstmal die Leute begrüßen?
Ich würde sagen, wir begrüßen erstmal.
Wir begrüßen die Leute.
Den Podcast, warte, den wir haben.
Damit nach 11,5 Minuten herzlich willkommen.
Herzlich willkommen zu zwei.
Pech und Schwafel. Ich mag das ja bei Filmen sehr, wenn das Intro mir erst so nach 20 Minuten kommt oder so, wenn das nicht irgendwie gleich am Anfang durchknallt.
Wo war denn das neulich, wo wir das hatten, wo der nach 20 Minuten kam? Was war denn das?
The Monkey hat ein spätes Intro, meine ich.
Ja.
Aber es ist was anderes. Ja, ich habe auch, und es war auch ein Death of a Unicorn, hatte, glaube ich, ein spätes Intro.
Ich weiß es
Death
nicht
Death of
mehr.
A Unicorn, aber ich krieg's nicht zusammen. Superman, da müssen wir mal kurz mal auf die Einspielergebnisse schauen. Das war jetzt ein großes Thema. Also, unterstrichen kann man sagen, in den USA hat er 122 Millionen zum Start eingespielt. Ja. Das ist ein bisschen über den konservativen Schätzungen. Natürlich hätte man sich, glaube ich, auch noch mal mehr gewünscht, weil Superheldenfilme schon das Potenzial haben und auch die Figur des Superman, aber für sich geht das. Im Rest der Welt hat er nur 95 Millionen eingespielt, was leicht unter den konservativen herausgegebenen Erwartungen von Warner liegt. Die waren schon so skaliert quasi, dass man sich nicht die Blöße geben muss. Und das ist nicht besonders dolle. Das zeigt sich zum Beispiel in Deutschland krass. In Deutschland gab es mal eine Prognose für Superman, dass der Film so 270.000 Zuschauer macht. Es sind aber nicht mal 150.000 geworden am Wochenende. Das ist weniger als die Hälfte als Jurassic World in der zweiten Woche und immer noch weniger als F1, der, glaube ich, in der dritten Woche läuft.
Ja.
Das zeigt erstmal, dass meine F1-Behauptung stabil läuft vom Anfang des Jahres.
Ich glaube, ich habe mich ewig nicht mehr so krass verschätzt wie bei F1. Das hätte ich dem nie zugetraut. Muss da sagen, Schande über mein Haupt. Hätten wir da mal gewettet. Aber ich freue mich richtig für den Film und für die Macher und die Brad Pitt und Joseph Kosinski.
Na gut, ich meine, der steht immer noch bei 300 und Millionen. Also rein monetär ist der eigentlich auch, wenn man so will, nach normalen Maßstäben Flop. Aber für Apple selbst in der Veröffentlichungsstrategie ist es auf jeden Fall nach einem Napoleon, nach einem Killers of the Flower Moon oder auch dem, was ist noch, der dritte Film, der sehr teuer war, Argyle. Argyle, jetzt mal was in so eine Zone landet, wo sowohl die Presse als auch das Publikum den gut aufnehmen. Und die
Warner hängt ja auch noch mit drin.
Genau, die haben noch ihre Zweitverwertung. Ich wette auch, die Formel 1 und die Sponsoren werden auch einen ordentlichen Happen mit beigetragen haben.
Die Zahl ging noch rum. Sponsoren, Gelder durch die ganzen Nennungen, wir haben ja schon gesagt, es sind wahnsinnig viele Product Placements drin, sind bei ungefähr 45 Millionen Dollar. Also fast 50 Millionen sind alleine aufgefangen worden durch die ganzen Sponsorengelder, die reingekommen sind. Warner Brothers hat ja die internationalen Vertriebsrechte, weil Apple das ja nicht alleine macht. Und dementsprechend wird F1 gerade auch Warner Brothers als Hit zugerechnet. Ne, habe ich jetzt einen Artikel gelesen, hieß es, der fünfte Hit in Folge wäre Superman jetzt, weil Minecraft ja auch gut gelaufen ist. Final Destination Bloodlines ist ja ein Warner-Film gewesen. Nachdem die letztes Jahr ja ziemlich, oder auch Anfang des Jahres ja mit L2 Nights waren ja so ein paar Sachen dabei, die gar nicht funktioniert haben, läuft's jetzt gerade wieder super. Bei Superman ist es halt so, ja, international ist es wirklich pfui, im amerikanischen Raum ist es hui, da kann man sich drüber freuen. Vor allen Dingen Lateinamerika funktioniert wohl auch relativ gut. Ansonsten sieht's gerade in Europa nicht gut aus. Man merkt das schon, dass Superman ist halt so ein amerikanischer Held. Und ich finde auch, dass das, ich hatte jetzt bei einigen gelesen, die geschrieben haben, so ey, da ist gerade auch so ein bisschen Antipathie gegenüber Amerika. Und ich kann mir, viele können sich da vorstellen, dass das auch sich auf Superman überträgt, der ja im Film auch so ein bisschen, ne, dieses amerikanische Wertesystem mitträgt. Es gibt so einen Moment, da wird im Film ja so ein bisschen angesprochen, dieses, ist es denn eigentlich okay, eine Weltpolizei zu sein? Ne? Dieses Interview, was auch als Trailer released wurde, da wird ja angesprochen, dass sich Superman in so einen Konflikt, der gar nicht auf amerikanischem Boden passiert ist, eingemischt hat. Ist es eigentlich okay, fragt dann Lois Lane. Und das ist eigentlich ein Punkt, wo ich dachte schon so, ja geil, wird aber nie wieder weiter aufgegriffen. Und da merkst du so, dass James Gunn so ein paar Themen anschneiden will, weil er so ein bisschen modern sein möchte möglicherweise, aber sich da nie wirklich vertieft. Und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das so ein europäisches Ding ist, das dann abzulehnen, aber in China ist der auf dem 4. Platz zum Beispiel gestartet. Die können damit auch gar nichts anfangen. Also es läuft weltweit echt nicht gut. Und wir kennen das Spielchen ja schon, in der 2. Woche brechen solche Front-Loaded-Films, also Filme, die so stark vermarktet werden. Man geht davon aus, dass der Film 125 bis 150 Millionen nochmal in der Vermarktung gekostet hat, womit er dann bei rund 350 bis 400 Millionen Budget ist mit den Marketingkosten. Die haben da so viel reingepusht. Jetzt gehen natürlich alle Superman-Fans rein. Nächste Woche wird das wieder ganz anders aussehen. Also ob das so dieser Start ist fürs DCU?
Muss man schauen. Ich meine, er läuft auch gegen den starken Jurassic World 4. Der hat nur F1. Einen 57-prozentigen Drop jetzt gehabt in den USA. Das ist ordentlich, aber nicht so viel. Dafür, dass er schon so stark in die Märkte gestartet ist, könnte man sagen, denken, dass der Drop mehr ist. Das heißt, auch große Kinoleinwände sind belegt mit dem besser laufenden Film. Das werden dann die Kinobetreiber relativ schnell auch switchen. Das macht es natürlich schwieriger für so einen Leinwandschnitt. Und ey, ganz ehrlich, der Superman startet an dem gleichen Wochenende. Das Weiße Haus hat der Donald Trump im Superman-Suit gepostet. Also du kannst dir nicht vorstellen, dass das war ein Post auf True Social vom Weißen Haus-Account, wo du sagst, ist das euer Ernst? So am gleichen Wochenende werden so Patriot-Raketen verkauft, die dann weiter in die Ukraine sollen. Also es hat so einen Geschmack, dieses Einmischen innen. Gefühlt ist es im Film doch auch ein osteuropäischer Konflikt, oder? Also die Verortung.
Ja, ja.
Geht schon nach Osteuropa. Es ist, wie gesagt,
im Nahen Osten eher.
Ich finde es auf jeden Fall krass, wie gut der Film so bei den Pressestimmen sonst ankommt international. Ich verstehe es nicht. Es ist so ganz an mir vorbei.
Ich habe ein Video gesehen, das habe ich heute Morgen, hat mir das jemand geschickt. Es gibt einen YouTube-Kanal, Consumer heißt der, mit K geschrieben. Der ist Lebe der Konsum, heißt der Kanal irgendwie in der Originalbeschreibung. Und der befasst sich so mit Comic-Helden und Comic-Filmen. Ist ein deutscher Kanal. Und der hat ein Video gemacht, warum die, ich glaube, es ist deutscher YouTuber gegen Superman. Warum sind die Reviews und Filmkritiken so negativ? Da ist mein Gesicht mit drauf, da ist dein Gesicht mit drauf.
Alba, auf dem Thumbnail Eve, oder im Video?
Auf dem Thumbnail schon, Thumbnail.
Okay.
Und da setzt er sich quasi mit der Kritik an Superman auseinander und blendet so Kommentare von uns ein, was wir über den Film sagen und gibt dann seine Perspektive darauf. Ist tatsächlich ein Video, ich dachte beim Titel so, oh nein, nicht wieder einer von denen, die jetzt einfach so haltlos schießen, sondern der setzt sich wirklich damit auseinander und versucht da Punkte zu finden. Und ich fand das auch einen sehr höflichen Umgang. Also er bleibt immer freundlich. Aber er hat so ein paar Punkte, bei denen ich dachte, das ist auf jeden Fall eine Diskussionsgrundlage, die man haben kann. Also zu mir konkret sagt er zum Beispiel, dass, weil ich mich ja beschwere, dass ich diesen Superman, so wie er ist, ne, ich finde ihn so treu doof und er ist so nur gut. Und da meint er dann so, naja, das ist aber halt Superman. Was hast du denn erwartet? Es wäre schön, mit solchen Leuten mal zu diskutieren, weil ich finde ja, dass man durchaus halt unterschiedliche Erwartungen haben kann, ne? Denn Filmkritik ist nun mal subjektiv. Das kommt, glaube ich, gerade bei den Zuschauenden häufig nicht an, weil du dann in den Kommentaren dann liest, obwohl er sich freundlich mit uns auseinandersetzt, schreiben dann Leute, ja, da hast du jetzt das perfekte Gegenargument, die hast du außer Gefecht gesetzt. Und ich denke dann immer so, nee, Moment, das ist ja eigentlich ein Startpunkt eigentlich nur für eine Diskussion, weil man da ja dann darüber sprechen kann.
Ich finde zum Beispiel eine Sache mit dem treu doof oder was hast du erwartet von Superman? Die allererste Szene, die wir sehen, ist ja, wie Superman im Eis liegt, das erste Mal im Kampf besiegt und wie er dort fix und fertig ist. Und
das spricht er übrigens an, weil ich sage ja, dass ich den Superman nicht mutig finde und er sagt, das ist aber voll mutig, weil Superman war noch nie so verletzlich, weil er ja so im Schnee blutend liegt. Das ist einer seiner Punkte unter anderem.
Was ich gerade sagen wollte, ist, diese Figur, die inzwischen 30 Jahre alt ist, auf der Erde lebt, wird zum ersten Mal, so sagt die Texttafel, ist auch besiegt in einem Kampf. Und in seinem Spiel gibt es nicht eine einzige Regung, die zeigt, ich bin verletzlich. Ich kann hier vielleicht sterben. Ich habe Blute. Zum ersten Mal passiert ihm etwas, was er noch nie gesehen hat. Etwas, das stärker ist als er und was ihn umbringen könnte.
Naja.
Der wird das erste Mal mit einer Sterblichkeit konfrontiert. Das spielt keine Rolle. Das ergibt für mich so gar keinen Sinn. Das, also auch vor so einem netteren, treudofen, lustigeren Ansatz, die Erkenntnis, ich bin vielleicht sterblich, ist doch eine Erkenntnis.
Ich hatte mit Yves da am Wochenende drüber gesprochen, dem habe ich Flow gezeigt und da hatten wir unter anderem über Superman gesprochen. Und das war einer seiner Punkte, weil er meinte, es gibt wohl einen Comic, in dem wird genau dieser Punkt aufgegriffen. Ich kann dir den Namen leider nicht mehr nennen, aber er meint, was da so spannend ist, ist, dass der quasi genau das ergründet, dieses Gefühl, wie muss es für jemanden sein, der unbesiegbar ist und dann plötzlich wird er zum ersten Mal bezwungen. Wie geht dieser jemand damit um? Und das ist eine spannende Frage. Ich habe sofort, als er das gesagt hat, dachte ich so, ja, warum erzählt das eigentlich nicht dieser Film? Aber dieser Film erzählt ja gar nichts wirklich. Ne? Also er hat ja zum Beispiel diesen einen Moment, wo ich sage, das mit der Weltpolizei, das vertieft er nicht. Was aber auch nicht vertieft, ist so diese Nachricht, die Superman dann irgendwann erhält. Ne? Und das sind so Punkte, bei denen ich denke, Consumer, also der YouTuber fragt dann irgendwann, was hast du denn erwartet? Das ist halt Superman. Und da muss ich halt sagen, ja, das habe ich nicht erwartet. So eine Form von Superman finde ich halt einfach öde. Ich zumindest habe das jetzt ja schon immer wieder gesagt, dieses nur Gute, dieser Silver Age Comic-Held, der einfach nur super stark ist und dann darüber hinaus ja nicht viele Facetten hat. Das ist halt schon so oft gemacht worden und ich finde, die Christopher Reeve-Reihe hat das schon gemacht. So, und ich bin mir nicht sicher, ne, weil deine Ausgangsfrage war, warum sind die Europäer gerade so streng? Wir Berliner sind hauptsächlich streng. Wolfgang M. Schmidt zum Beispiel hat wohl auch eine gute Note gegeben. Cinema Strikes Back war nur so ein bisschen enttäuscht.
Aber das ist doch Naturgesetz, dass der auf der anderen Seite steht.
Das stimmt allerdings. Also, aber ja, es ist, ich kann es dir gar nicht sagen, weil wir sind alle rausgekommen in unterschiedlichen Graden der Enttäuschung.
Es ist ja auch nicht so, dass wir uns absprechen und sagen, okay, das wird unsere Meinung, die wir jetzt präsentieren, völlig voneinander separiert. Ich sitze ja sogar woanders, ich kriege nicht mal eure Reaktionen mit.
Ich bin rausgekommen und meinte jemand zu mir, und was hat da deine Erwartungen getroffen? Und ich meinte so, ich habe nichts erwartet. Ne? Ich habe eigentlich genau das erwartet. Superman finde ich halt sterbenslangweilig. Und das habe ich bekommen, einen sterbenslangweiligen Superman, bei dem man vielleicht mutig finden kann, dass er da einmal kurz blutet, bei dem ich aber dann als nächstes die Frage stellen möchte, ja, aber warum wird denn damit dann nichts gemacht? Warum steht er im nächsten Moment sofort auf und es hat mit seiner Persönlichkeit, mit der Figur, mit dem Schauspiel, da tut sich halt gar nichts so, ne? Und da kann man viel diskutieren und ich würde gerne in die Köpfe schauen von Consumer zum Beispiel. Hier nochmal Dankeschön, falls du das irgendwie hören solltest, für die sehr gute Kritik. Ich mag ja, wenn Kritik konstruktiv ist, aber auch viele andere, die in den Kommentaren mitdiskutiert haben oder eine andere Meinung haben. Ich würde da gerne in die Köpfe gucken und würde gerne verstehen, was mögen die mehr daran? Vielleicht ist es genau dieses Treu-Dove, vielleicht ist es dieser strahlende Held der Gerechtigkeit, vielleicht wollen sie das. Das ist aber eben ein total amerikanisches Thema und deswegen funktioniert er da drüben so gut.
Um das auch nochmal zu unterstreichen, ne, wir sagen das ja ab und an, jetzt haben wir es aber schon eine Weile nicht mehr gesagt, uns geht das ja ohnehin nie darum, in irgendeiner Form Recht zu haben, weil das hat so viel mit dem eigenen Leben und Geschmack zu tun. Wir freuen uns immer, wenn Leute ins Kino gehen und das ist was wir unterstützen. Meinungsvielfalt ist genauso wichtig und auch richtig. Insofern ist sowas immer willkommen, solange der Umgang miteinander stimmt. Und deswegen ist das so ein Kommentar wie, man hat jetzt jemanden den Wind aus den Segeln genommen, finde ich, hast du ja auch gesagt, völlig irrelevant, weil es geht ja eben um den Austausch. Wir müssen nicht gewinnen oder irgendwas mit unseren Meinungen, sondern davon lebt das ja. Wenn Filme uns dazu bringen und Serien danach darüber hinaus noch zu diskutieren, andere Ansichten einzunehmen. In einer Welt wie heute ist doch Empathie und da die Perspektive von einem anderen zu überprüfen oder in Frage zu stellen und sich auszutauschen, eine ganz wundervolle Sache. Das nochmal hier mit reingegeben. Deswegen auch danke von mir an der Stelle. Ich habe das Video nur gar nicht gesehen. Werde ich dann aber nachholen.
Ist ein gutes Video. Ich würde mir häufiger wünschen, dass Kritik, oder was heißt Kritik, dass so Gegenperspektive mal so geäußert wird. Ne? Weil Kritik ist so auch so ein falsches Wort.
Gegenrede würde man vielleicht sagen.
Naja, Gegenargument. Es ist, würden wir voreinander sitzen, dann wäre das ein ganz, ganz gewöhnlicher Diskurs, wo der eine sagt seine Meinung, der andere sagt seine andere Meinung. Und beide dürfen die haben, so wie wir das ja im Podcast machen. Ich habe jetzt bei Nerd und Kultur, eine Eve zum Beispiel, hat den ja richtig, der war ja richtig enttäuscht. Bei dem ist der, hat er mir schon gesagt, auf der Liste der schlechtesten Filme des Jahres. Und Marco, mit dem er den Podcast macht, bei dem ist der auf der Liste der besten Filme sehr wahrscheinlich schon drauf. Der liebt den abgöttisch. Und dass die dann ein Gespräch finden können auch, das zeugt ja davon, dass das möglich ist und dass man sich da irgendwo in der Mitte trifft und dass beide Sichtweisen möglich sind. Deswegen ist es eben Quatsch zu sagen, der eine hat den anderen besiegt. So, lassen wir das aber sein.
Lassen wir das mal und reden jetzt endlich mal über einen deutschen Film.
Ja, so. Da werden wir nämlich alle besiegt von.
Wir reden über einen deutschen Film und im Speziellen nochmal über einen Matthias Schweighöfer-Film. Bitte bleibt dran. Schaltet jetzt bitte nicht gleich überspulen.
Nee.
Bitte
bleibt noch dran. Vielleicht können wir so ein paar Schlagworte sagen. Cube, Escape Room,
Panic Room,
Inside.
Und generell schlechter Film.
Na, so Filme, wo man eingesperrt wird. Ich finde auch so ein bisschen die Plattform auf Netflix. Also, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so Experiment.
Der Schacht heißt der bei uns, falls ihr den
nicht ja, stimmt. Wollt. Experiment, Leute werden eingesperrt. Und nur falls ihr jetzt denkt, das ist ein Spoiler, nein, das hier ist kein Experiment. Die Charaktere im Film werden euch aber das Mitdenken ohnehin abnehmen. Die sagen nämlich wirklich die ganze Zeit, was ist denn los? Sind das UFOs? Ist das die Elite? Ist es der Game Master oder ist es vielleicht sogar Squid Game? Und also Werbung für Netflix in Netflix. Und ich habe dann mittendrin gemerkt, so ja okay, die nehmen mir ja alles ab. Dann brauche ich ja gar nicht mehr mitdenken oder aufpassen. Ja. Bei Brick. Den Namen haben wir noch gar nicht genannt.
Ich mach's euch ganz kurz. Geht's um Paar, Tim und Olivia. Er Spieleentwickler, sie Architektin. Und die erleben Trauma. Du siehst ganz am Anfang, schnelle Schnitte, Krankenhaus, sie schreit, liegt irgendwo. Du weißt eigentlich schon, worum es geht, aber das sagt der Film dir erst nach 60 Minuten, was da passiert ist. Schnitt auf, einige Zeit später, die beiden leben zusammen und du merkst, da ist irgendwie die Luft raus. Sie will einen Neuanfang, sie will einen Neustart. Er ist aber von seinem Spiel abgelenkt. Da ist der Veröffentlichungstermin 2 Monate vorgezogen und sie sagt, nein, Oliver, du bist ja gar nicht bereit, dich zu ändern. Ich gehe jetzt. Und als sie dann packen will und gehen will, die Tür aufmacht, er sie aufhalten möchte, bleib doch bitte hier, lass es uns doch nochmal versuchen, kommt sie gar nicht raus, weil sie sehr überrascht feststellt, da ist eine Wand. Eine Wand aus unterschiedlichen gemauerter Steingröße, die so aalglatt, extrem wie Granit aussehend in Schwarz ist an der Ausgangstür, aber die findet sich auch an den Fenstern wieder. Und als sie versuchen, durch Wände zu bohren, die scheint ringsrum um die gesamte Wohneinheit, das Wohnung zu sein, von dem Haus, in dem sie in Hamburg leben. Und damit haben wir das Szenario. Eingemauert von einer undurchdringlichen Wand. Sie werden dann noch Kontakt aufnehmen zu den Nachbarn, die haben das gleiche Problem und beschließen, naja, wenn man nicht nach links und rechts raus können, vielleicht dann irgendwie nach unten. Und so werden wir ein paar Hausbewohner miterleben, die sich fragen, was ist diese Wand? Was ist hier passiert? Und so Stück für Stück gibt es so ein paar Hinweise. This is Brick. Ich muss sagen, ich war auf 2 Netflix-Showveranstaltungen, wo sie quasi zeigen, was kommt im nächsten Jahr. Bei einer war David dabei. Da hat man schon einen kleinen Ausblick bekommen, der war nicht gut. Dann habe ich mehr Ausblick bekommen auf der 2. Show, der war nicht gut. Und dann kam der Trailer, der war erst recht nicht gut. Und der Film ist, also ich habe dem knallhart 1 Stern gegeben, fand ich richtig scheiße.
Mhm, hab ich gesehen.
Also richtig, richtig frech.
Du hast richtig ihm weniger gegeben als ich.
Ich finde den sau schlecht gespielt. Ich finde den langweilig inszeniert. Ich habe selber beim Trailer-Check schon eine viel bessere Idee gegeben. Ich habe während meiner Review 2 Ideen reingegeben, wie man den Film anders erzählt, meiner Meinung nach, wie man das besser macht. Allein dieser Opener mit, die ist doch völlig klar, was die beiden erlebt haben. Zeig doch lieber viel mehr, damit du überhaupt eine Verbindung zu diesem Paar hast, die den ganzen Film so wirken, als du kriegst gar nicht mit, dass die sich mal geliebt haben. Dann zeig doch lieber, wie Matthias Schweighöfer im Auto durch die Stadt oder im Taxi rast und sagt, können Sie sich bitte beeilen, rennt in die Klinik rein, wo du merkst, okay, hier ist gerade irgendwie Geburt oder irgendwas, ein wichtiger Termin zu seiner Freundin hin, irgendwas geht langsam schief, die Spannung steigt sich ein, beide haben Angst, dass jetzt ihr größtes Glück zerfällt, gib dem Film doch diese 3 Minuten, das Paar zu etablieren, wie aus Freude große Trauer wird und dann bin ich doch beim Zeitsprung sofort dabei und verstehe so, hey, die haben echt was durchgemacht und wissen nicht, wie sie damit jetzt umgehen sollen. Stattdessen kriege ich irgendwie 3, 4 Schnitte. Und es war's. Und dann ist so friss und stirb hier.
So auf blutige Hände vor allen Dingen. Da muss ich aus persönlicher Sicht nochmal sagen, es finde ich so geschmacklos, mit dem Thema Verlust eines Kindes umzugehen. Weil, also das bei der, ich habe nicht verstanden, ob es bei der Geburt stirbt oder ob es einfach vorher irgendwie was passiert ist. Aber ich fand das so seltsam, dass das so erzählt werden muss. Vor allen Dingen, weil im Film dann damit ja nicht mehr wirklich was gemacht wird. Außer zu sagen, na, zwischen den beiden war mal was und darüber haben sie nie so wirklich geredet. Warum dann? Also warum das so aufbauen und warum dann so in reißerischen Bildern so ein für manche traumatisches Erlebnis irgendwie aufzugreifen? Aber damit fängt er erst an. Und dann macht er relativ schnell klar, jetzt sind wir Cube oder jetzt sind wir Escape Room. Und da dachte ich, also da hast du dann halt ein paar Vorbilder, ne? Da hast du halt Cube. Cube ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber nehmen wir mal Escape Room. Ich mag ja die Escape Room Filme beide sehr. Das ist jetzt schon eine Weile her, falls sich
das da. Das war das mit dem russischen Influencer, oder?
Nee, wir hatten da mitgespielt. War das ein russischer Influencer? Ich erinnere mich nicht mehr hundertprozentig.
Meinst du die vor so 2, 3, 4 Jahren, die Filme?
Ja, genau.
Ich glaube, war das nicht ein russischer Influencer, der irgendwie all seine Leute in den krassesten Escape Room mitnehmen wollte per Stream und deswegen ein paar Freunde dabei hatte? Und das dann immer so schwankt dazwischen, ist das echt oder nicht echt?
Die Hauptfigur war ja Taylor Russell, die dann danach in Bones and All zum Beispiel aufgefallen ist. Die mochte ich da total, weil sie da schon gezeigt hat, in so einem eigentlich günstigeren Horror- oder Thriller-Filmchen da so herauszustechen, das muss man erstmal hinbekommen. Und da zeigte sich schon, dass sie spielen kann. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob da ein russischer Influencer da mit involviert gewesen ist. Aber das war so ein bisschen
in der Geschichte.
Ja, es war so ein bisschen Saw-Fallenartig und das verbunden mit, wir rätseln uns aus dieser Situation heraus. Hatte aber was. Hat meiner Ansicht nach durchaus Spaß gemacht, weil es auch so ein bisschen was von, Final Destination auch vielleicht sogar ein bisschen hatte. Fand ich gut. Hier merkte ich relativ schnell, es passiert aber auch einfach nichts. Ne? Also die sind relativ schnell darin, dass sie sich Fragen stellen oder dass sie wirken nicht so wirklich glaubwürdig. Ich finde, das steht und fällt auch immer mit der Glaubwürdigkeit von so einer Situation. Das hat mit dem Spiel zu tun, weil irgendwie diese Panik nicht richtig rübergebracht wird. Ganz, ganz schnell hauen sie auch ein Loch in die Wand. Das geht auch übelst fix. Also sie finden einen Vorschlaghammer und dann ist da sofort ein Loch in der Wand und da ist dann ein Pärchen. Der eine wird gespielt von Frederik Lau. So scheiße habe ich Frederik Lau auch noch lange nicht erlebt. Und dann kloppen die sich dadurch alle möglichen Wohnungen. Und das ist im Grunde das Prinzip des Films. Währenddessen versucht man, dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Einer der Charaktere sagt die ganze Zeit, was die möglichen Lösungswege sein können, bis dann am Ende eine Lösung präsentiert wird, die jetzt auch nicht so viel cleverer ist als das, worüber man da versucht, so ein bisschen mit dem Augenzwinkern hier herüberzugehen. Ich fand aber, weil ich gerade, ich glaube, einen Tag oder eine Stunde vorher habe ich die Old Guard 2 geguckt. Und das finde ich so eine schäbige Scheiße, direkt im Vergleich, dass auch auf allen Ebenen so mies ist, dass ich bei Brick sagen würde, der ist zumindest ein bisschen wertiger gemacht. Also die Sets sehen zwar immer so als solche aus, also die Wohnungen sind auch auf eine Art und Weise gebaut und ausgeleuchtet, da so wohnt keiner, aber ich finde darüber hinaus, jetzt abgesehen von so diesen deutschen Stolperfallen, was auch das Schauspiel angeht, er ist ein bisschen wertiger gemacht. Deswegen so diese Ein-Stern-Scheißigkeit, die sehe ich nicht. Ich würde so sagen, von den Escape Rooms und Cubes ist es der bei weitem schlechteste. Aber da habe ich ja schon ganz andere Dinger gesehen.
Frederik Lau schießt auf eine Wand, von der du 10-mal gesehen hast, dass sie nicht kaputtbar mach ist und wundert sich dann, dass irgendwas passiert, das zu was führt, wo er sagt, das war ein Unfall. Ich denke so, halt dein Maul.
Aber er hat das doch nicht gesehen, oder?
Sie haben doch da mehrfach versucht, draufzuschlagen. Egal, David, wenn du mit einer Waffe auf eine Wand schießt, musst du damit rechnen, dass es mindestens mal zu Abprallern oder Querschlägern kommt. Ja. Wenn da 6 Leute vorstehen, dann denke ich mir so, ist doch nicht dein fucking Ernst. Also so blöde musst du ja erstmal sein. Und dann hast du noch so Querdenker-Kram mit drin und die Auflösung ist so das Absurdeste. Ey, ich habe doch mal gesagt, wenn diese Wand symbolisch dafür steht, für das, was das Paar überwinden muss, und zwar nicht mit dem inneren Kampf, und dass diese Wand sie quasi zwingt, zusammenzubleiben, bis sie ihr eigenes Drama aufgearbeitet haben, das hätte ich viel spannender gefunden. Aber so, ey, das ist aus der Prämisse nichts gemacht. Also, nee, mich macht es sauer.
Ich fand bei der letzten Szene, dann dachte ich so, ach, wie deutsch das jetzt ist. Die Auflösung am Ende und dann dieses letzte Bild und dann kommt, da hört man dann nochmal so eine Audioeinspielung und die ist so, dachte ich so, Mann, warum ist das deutsche Kino eigentlich so kacke?
Ja, und ich frage mich dann, wenn man dann auch so die Hauptakteure erlebt mit so einer, das mag ich so bei PR-Auftritten ganz oft bei, gerade in Deutschland fällt das auf, wenn du Hollywood-Stars siehst oder aus England oder aus Frankreich, da gibt es dann immer so eine, ey, wir wollen den Film zeigen für die Leute, cool, wenn es euch gefällt, wir haben unser Bestes gegeben, genießt es so, das haben wir für euch gemacht. Immer auch so der Kunst gegenüber so eine Art, dass man merkt, hey, das ist halt was, das haben sie für die Leute gemacht und da wird dann auch die Meinung akzeptiert. Aber in Deutschland habe ich das Gefühl, ist immer so eine vorauseilende Abgehobenheit, so eine Art Auftritt, wo man eigentlich weiß, der Film bietet das gar nicht, dass du dich so benehmen kannst. Na, dachte ich auch, da wo ich es auf den Events persönlich erlebt habe, wie uninteressiert da die Promo auch von Matthias Schweighöfer abgelaufen ist bei diesem Film und so und auf diesem einen Netflix-Event, wo noch irgendwelche Codes versteckt waren und so herablassend ist, irgendwie, hey, gibt's einen Code, jemand hat was gewonnen, was könnte es jetzt für eine Nummer sein, als würden die sich dafür nicht interessieren, was sie dort drehen. Ich habe immer das Gefühl, es gibt eine wahnsinnige Diskrepanz zwischen dem Auftreten der Darstellenden und damit meine ich nicht alle. Du kannst die zum Beispiel Theater machen und die Filme drehen und Dramen und so, die wissen ganz oft, wie mit ihrer Kunst anzufangen. angefangen, aber das sind nicht so die schillernden Sterne für gewöhnlich in der deutschen Filmlandschaft. Und zwischen der Kunst, die sie abliefern, oder die Filme, die sie dem Publikum zumuten, ist mir die Diskrepanz so unangenehm groß immer wieder. Nee, das stößt mir immer wieder nicht so unangenehm auf. Guck mal, wenn du eine Sandra Hüller siehst, wie die auch vorher bei ihrem, wie hieß dieser 3-Stunden-Film, der so super abgegangen ist?
Toni Erdmann
redet, der die ganze Zeit so down to earth, interessiert an ihrer Kunst, so mit dem, was sie macht. Oder eine Liv-Lisa Fries, so, das gibt diese Gegenbeispiele. Aber ich werde mit dieser Art von manch anderen einfach nicht warm.
Ich finde halt, die Diskrepanz ist da groß. Ich hatte mit Carly neulich ein Gespräch. Wir waren bei den Nine Inch Nails, ein Konzert hier in Berlin. Und Carly fand es nicht gut, dass Trent Reznor, den kennt ihr unter anderem für seine Filmmusik, Atticus Ross war auch mit dabei, die sind aufgetreten. Und die haben das so gemacht, das hat man eher selten. Die haben wirklich gespielt. Ab und zu hat Trent Reznor auch mal Thank You gesagt, aber dann war auch Schluss. Dann gab es auch keine Zugabe. Ne? Der macht wirklich sein Ding. Und Carly meinte, das findet sie nicht gut. Sie will auch mal, dass jemand sagt, hey Berlin, ich mag euch, ihr seid die Besten. Und dann meinte ich, ich sehe das ganz anders. Ich brauche das nicht. Ich finde das blöde, wenn Bands das nicht machen in einem anderen Fall. Also wenn zum Beispiel, ich habe einmal Linkin Park gesehen vor vielen, vielen Jahren. Da habe ich ewig warten müssen, weil es zig Vorbands gab. Und dann kamen die auf die Bühne, haben nichts gesagt und sind wieder gegangen. Und es wirkte so wie so ein Abarbeiten. Das hieß, man hat überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass sie da sein wollten. Bei Trent Reznor, bei den Nine Inch Nails, da dachte ich jetzt, der Künstler ist gerade voll in seinem Ding. Du hast voll das Gefühl gehabt, die sind hier gerade. Die sind bei mir und dem Publikum, weil sie für uns spielen und ihre Kunst präsentieren. Und da ist mir scheißegal, ob sie mich begrüßen oder ob mein Name gerufen wird oder ob jemand sagt, dass meine Stadt geil ist, weil das ist natürlich sowieso Geschwafel. Das heißt, der Unterschied ist, ob du für deine Kunst brennst und ob das dann sich überträgt auf den Zuschauer. Ich finde, wenn du auf den US-Kinomarkt gehst, du hast bei den großen Stars, bei den Weltstars, hast du so Namen wie Will Smith, hast du so Namen wie Tom Cruise. Früher war es jemand wie Arnold Schwarzenegger. Das sind Menschen, die können auch die Leute, das Publikum bespielen. Die machen diese Filme mit Leidenschaft, aber die sind dann auch in der Lage zu sagen, hey, du bist gerade der interessanteste Mensch im Raum, wenn die mit dir ein Interview führen. Die stellen Nachfragen, die sind da, die machen Witze. Und es gibt die anderen, die sind nur ihre Kunst und sind nur das, aber das nimmst du ihnen auch ab. Im deutschen Raum gibt es ja gar keine Entsprechung. Wir haben ja gar keine Stars. Da ist Matthias Schweighöfer noch am ehesten, würde ich wahrscheinlich dazu zählen. Ist aber ein Mensch, bei dem ich sagen würde, wenn ich jetzt auch Brick gucke, das ist so ein Film, der rumgereicht wird. Da sitzen da die Leute im Kreis bei der Berlinale, auch bei diesen Berlinale-Partys. Alle klatschen sich ab und sagen, yeah, da haben wir wieder was gemacht, da haben wir wieder Geld ausgegeben für Netflix und wir haben alle wieder Jobs gehabt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es für die Kunst ist. Und die Namen, die du gerade erwähnt hast, eine Sandra Hüller zum Beispiel, die ist nicht so. Die bespielt nicht die Massen. Die macht das für ihre Kunst. Und deswegen glaube ich, hat man da viel mehr so dieses Gefühl von, ja, da gucke ich dann auch gerne zu. Und wenn die was promotet, dann geht es da wirklich um etwas. Uns fehlen halt die Leute oder auch einfach das System, finde ich. Dieses System von, wir feiern das, was wir gemacht haben. Und wir sind stolz auf das, was wir gemacht haben, weil wir aber auch was Gutes gemacht haben. Denn wir haben halt in der Regel nur Sachen wie Brick gemacht. Und das ist dann halt die große Diskrepanz zu den anderen Sachen.
Also das finde ich besonders ironisch, zum Beispiel bei Matthias Schweighöfer. Der hat ja mit Pantaleon Pictures eine gigantische Produktionsfirma, die ja hinter vielen Filmen stehen. Viele Komödien, aber zum Beispiel auch sowas wie Tiger, wenn das kommt. Und ich habe das Gefühl, das könnte unser Oscar-Kandidat dieses Jahr werden. Schauen wir mal. Reden wir mal im Herbst oder Winter, ob das in die Richtung geht. Und der produziert ja den aber mit. Ne? Und du brauchst doch als Produzent ja auch ein Gespür für Stoffe. Und eigentlich müsstest du das auf deine eigenen Projekte doch auch übertragen können. Deswegen, er wäre mal ein interessanter Gesprächspartner.
Ja, die Prämisse von Brick, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass jemand zu ihm geht und sagt, hey, alle sind eingeschlossen und du bist vor allen Dingen mit deiner Partnerin eingeschlossen, die gerade noch gehen wollte. Das ist halt leider eine Sache, die dann in so einem Moment komplett zerfällt, weil das natürlich ist. So, ich habe am Anfang gedacht, so, warum sie das etablieren, dass dieses Paar sich gerade in dem Moment trennen möchte, ist natürlich, um eine gewisse Dringlichkeit herzustellen. Aber diese Dringlichkeit löst sich instant auf. Muss sie auch. Das würde sie auch in der realen Welt. Wenn Gina jetzt sagen würde, Robert, es reicht mir, du sammelst einfach zu viele Pokémon-Karten, und würde dann sagen, ich gehe jetzt raus und dann ist da plötzlich eine Wand. Nee, dann ist dann nicht mehr euer Streit das Thema, sondern dann ist da die Wand das Thema. Und dann seid ihr natürlich plötzlich wieder all diese weltlichen Probleme, die dazu geführt haben, dass ihr euch kurz gestritten habt, die sind dann weg. So dass ich mir dachte, ich wette, das hat im Pitch und im Drehbuch super hat sich super gelesen. Und da dachte Matthias Schweighöfer, er macht jetzt Cube 3 oder so. Aber macht er halt nicht. Weil ich glaube, halt vielen fehlt die Fähigkeit, Drehbücher so zu lesen, dass man das Gefühl hat, ist das eigentlich, macht das Sinn? Ist der Aufbau wirklich vernünftig?
Es wäre ja spannend, hier wirklich mal mit Philipp Koch drüber zu reden, dem Regisseur. Vielleicht ergibt sich das mal, weil mein Manager hat ja nur so 4, 5 Talents, weil der ja nicht aus gleichen Branchen was nimmt.
Ja.
Und Philipp Koch ist einer seiner Talents neben mir.
Ah, okay.
So, wir haben eigentlich einen ganz kurzen Draht. Vielleicht ergibt sich das mal, aber der hat vorher Tribes of Europa gemacht. Ne? Die Serie wurde ziemlich angesehen auf Netflix und hat auch Pico gemacht. Pico ist ein richtig guter deutscher Gefängnisfilm. Ich glaube auch Frederik Lau, ich glaube Edin ist auch dabei, und wo quasi ein Junge im Jugendvollzug Strafanstalt zu Tode gequält wird. Ja, also es ist ein sehr guter deutscher Film, so, und dann ist der Weg halt so krass zu Brick, wie ich finde, wie das dann so zusammenkommt oder wer da alles so mit drin rumkocht, dass es dann so ist, wie es ist. Könnte man auf jeden Fall mal Fragen stellen, vielleicht bietet sich das ja an. Aber gut,
ja,
haben wir genug Brick gemacht. Erstmal Uwe Boll im Herbst.
Ja. Ich habe eine Serie geguckt, eine zweite Staffel. Wir haben hier, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, über Sandman.
Ja, du hast sehr gemocht damals auch.
Ja, ich mag bei Sandman die Geschichten, die erzählt werden über die Charaktere. Es geht ja bei Sandman, um euch mal abzuholen, um den Traumgott Morpheus. Der ist nur einer von vielen Göttern in dieser Erzählung. Hier in dieser zweiten Staffel wird man unter anderem zum Beispiel Thor oder Odin sehen oder Loki. Also die nordische Mythologie ist noch mit involviert. Aber es gibt auch, ne, die Geschwister von Traum sind zum Beispiel Begierde, Tod. Ich glaube, Leid ist noch irgendwie mit involviert. Also es gibt da alle möglichen mythologischen Kreaturen. Und irgendwann in dieser zweiten Staffel, die an die erste anschließt, wird Traum von Satan die Hölle geschenkt bekommen. Der will die gar nicht, aber durch einen Trick kriegt Satan das Ding los. Er will da nicht mehr sein und sagt so, jetzt ist das deine Bürde. Und Lord Morpheus sagt dann, ja, jetzt um das Ding loszuwerden, schmeiße ich eine große Party. Da lade ich quasi alle mythologischen Kreaturen ein, die mir einfallen. Und die kommen dann zu so einem Bankett und dann entscheide ich nach mehreren Gesprächen, wer bekommt denn jetzt die Hölle. Das führt dazu, dass da wieder endlos viele Figuren drin sind. Die erste Staffel hat schon ein bisschen das Problem gehabt, dass das alles sehr zerklüftet gewirkt hat, weil Neil Gaiman, der eigentliche Schöpfer der Comicvorlage, das ist ja ein DC-Comic, wir haben also jetzt nicht nur einen DC-Comic, der gerade ins Kino gekommen ist, sondern einen auch als Serie, der hat da immer wieder unterschiedliche Comicbook-Runs erzählt, immer so Kurzgeschichten, die zum Teil nicht aufeinander aufgebaut haben. Und die werden verwoben in diesen Staffeln, sodass es jetzt in dieser zweiten Staffel zum Beispiel so ist, die hat eigentlich, glaube ich, 11 Folgen. Es gibt aber erst 6 bei Netflix, weil die andere Hälfte kommt mal wieder erst Ende des Monats. Und nach 3 Folgen bricht die Handlung des ersten Strangs aber ab, weil dann ein neuer Comic-Arc offenbar angefangen wird. Und da merkte ich so, weiß ich nicht, das ist mir alles zu zerklüftet. Das ist so durchwachsen inhaltlich. Es wird sehr, sehr viel geredet. Ich mag aber total an Sandman diese Welten, die da gebaut werden. Das ist alles sehr fantasievoll. Es ist Fantasy, wie wir sie nur selten haben. Und ich mag auch den Hauptcharakter sehr. Die reden zwar alle sehr, sehr langsam, weil Götter sind offenbar so. Aber ich muss gestehen, ich habe da so ein Faible für. Auch wie die Götter sind natürlich alle miteinander irgendwie im Zwist und irgendwie nicht. Ne? Und sie haben so ihre Regeln, diese göttlichen Regeln. Gerade bei diesem Bankett kommen so unterschiedliche Sachen, also so Regelwerke mit rein, sodass das durchaus spannend auch bleibt. Das sowas mag ich dann total gern, wenn dieser Film so wird und sich so wirklich auf die Mythologie einlässt. Was ich dann ein bisschen blöde finde, ist, wenn zu viel geredet wird oder zu viel umhergesprungen wird. Ich würde daher sagen, ey, wenn ihr noch gar nicht von Sandman gehört habt, erste Staffel mal gucken. Wenn die euch nicht überzeugt, dann wird es die zweite auch nicht machen, weil die ist sehr ähnlich, also eben auch sehr ein bisschen zerrissen. Es wird die letzte Staffel sein, das hat Netflix schon angekündigt. Es gab, ich glaube, letztes Jahr sind Anschuldigungen gegen Neil Gaiman aufgekommen, den Schöpfer. sexuelle Übergriffigkeiten, wohl zum Teil noch heftigere Sachen. Da muss man wieder sagen, ist, soweit ich das weiß, ich bin da nicht auf dem aktuellen Stand, soweit ich weiß, sind es nur Anschuldigungen, aber es gab da wohl eine ganze Menge von Leuten, die ja zutage gefördert wurden, auch durch alle möglichen Presseartikel. Neil Gaiman hat ein Statement veröffentlicht, hat Teile davon, also es erinnert so ein bisschen an das, was Kevin Spacey gemacht hat, der das nie so richtig abgestritten hat, sondern so Teile davon irgendwie zugegeben hat und das, ja, ne, und da hat dann Netflix gesagt, so, okay, dann ziehen wir da wahrscheinlich mal lieber den Stecker. Ich habe jetzt auch bei Reddit zum Beispiel, gibt es so ein Neil Gaiman Forum und da haben sie geschrieben, dass Sandman, also der Sandman, Lord Morpheus, der ist so ein bisschen auch so ein Self-Insert von Neil Gaiman. Also der hat, man merkt so ein bisschen, der hat sich beim Schreiben in dieser Figur gesehen. Und wenn man dann sieht, wie Lord Morpheus gerade auch in dieser zweiten Staffel mit einer sehr speziellen Frau umgeht. Und das hat ein Geschmäckle, was dann so ein bisschen, ja, wenn man da sich auch ein bisschen auskennt mit der Materie, dazu führt, dass, also in diesem Forum, das ist ein extra Neil Gaiman Forum, gibt es ganz viele richtige Fans von Sandman, die sagen, ich werde genau deswegen die zweite Staffel nicht gucken. Also das, ich weiß nicht, ob ihr das mit irgendwie einfließen wollt, lassen wollt in eure Entscheidung, aber ich will es mal gesagt haben, ohne da jetzt zu tief einzutauchen. Ich habe das eher so von sich getrennt geguckt und fand's okay.
Die Episodenvotings sind aber relativ, also zumindest besser als gegen Ende der ersten Staffel, was die ersten Episoden der zweiten angeht. Wenn ich mal so rein über die Zahlen und Bewertungen schaue.
Wie sind die Bewertungen ab der vierten? Weil da wird's interessant.
Also am schlechtesten bewertet ist bis jetzt 1 und 4 und am besten ist bewertet die 6., dann kommt die 2., dann die 3. und dann die 5.
Ja, ich fand die 3. am besten, muss ich sagen. Die 4. fand ich tatsächlich, war für mich die schwächste.
Das ist auch tatsächlich hier unisono, zumindest was so die Stimmen angeht, wenn ich über dieses Episodenranking schaue. Okay, ich habe ja damals auch nicht, glaube ich, die ganze Staffel gesehen. Irgendwie ist es nicht meins. Aber ich habe was entdeckt, David. Da wäre ich wirklich mal interessiert, wenn du mit Carly und eurer Lady, falls ihr reinschaut, zieh es in Erwägung. Ich habe mit K-Pop nix am Hut, ich schwör's dir. Wenn ich hier vor der inzwischen Uber Music Hall aber sehe, wenn irgendeine K-Pop-Band auftaucht, spielen die fast immer dort. Und du hast dann tausende Leute, die davor warten. Was ich wirklich immer geil fand, ist, auch wenn ich mit der Musik, mit der ich mich aber nie beschäftigt habe, das ist einfach nur so vorurteilsbehaftete Ablehnung. Keine Ahnung, woher das bei mir kommt. Dass immer diese Community immer super lieb und super hilfreich untereinander ist und voll freundlich und so kunterbunt und so auf so eine nette Art, so schrill und dann auch wieder ein bisschen nerd. Aber irgendwie so total in ihrem, so ein bisschen wie so Anime-Messe-Vibes, so super liebe Leute, hatte ich das Gefühl. In diesem K-Pop-Welt dachte ich, okay, es gibt ja diesen Film auf Netflix, der ist jetzt eine Weile oben in den Charts, nämlich K-Pop Demon Hunter. Das ist ein Animationsfilm, wo ich dachte, okay, was ist das? Er hat eine gute Freundin. Übrigens, wir haben gar nicht drüber geredet, ich durfte besagte gute Freundin trauen. Zusammen mit Steven von den Space Frogs. Der hat geheiratet. Ich war Trauredner, David. Habe ich letzte Woche gar nicht erzählt. Es hat toll geklappt. Habe ich jetzt hier mal kurz erzählt an der Stelle. War mir eine große Ehre. Hat sie mich drauf angesprochen. Meinte, hast du K-Pop Demon hat das gesehen. Es sei voll toll. Jeder Song ist ein Banger und so. Und ich so, oh nee, Mann. Immer wenn ich K-Pop höre, kommt mir so ein bisschen Kotze innerlich hoch. Das war mein Wording.
Die hören den Podcast, oder?
Ja, ja. Also sie hört den Podcast.
Dann hier von der Stelle, auch wenn wir miteinander nicht viel zu tun haben, ganz liebe Grüße. Ich wünsche euch alles, alles Gute für ja euer junges Glück. Hier nochmal an dieser Stelle.
Sehr schön.
Sorry.
Und da, alles gut. Und dann weißt du, ach komm, ich gucke mir jetzt dieses K-Pop Demon Hunters an. Und was soll ich sagen, David? Das ist richtig cool. Ist richtig cool. Pass
ist
auf.
Gut?
Ja, Mann, bei der Story wirst du dir denken, was ist das denn jetzt? Es geht um eine Band, die heißt Huntrix. Das sind die drei jungen Frauen, die beste Freundinnen sind. Rumi, Mira und Zoe. Die haben beide mit Celine eine ältere Mentorin, die sie bewegt hat auf den, oder begleitet hat auf dem Weg zu den bekanntesten super K-Pop-Stars in Korea. Aber die ist auch gleichzeitig eine Dämonenjägerin und das hat sie an die weitergegeben. Die drei sind auch Dämonenjägerin, die mit ihrem Gesang die Dämonen in die Unterwelt verjagen, weil dort gibt es Guima, eine große wie rote Wolke, die will die Seelen der Menschen aussaugen und die Band, beziehungsweise die drei Frauen stehen kurz davor, diese endgültige Mission zu beschließen, für immer alle Dämonen zu besiegen. Nur Rumi hat eigentlich ein Geheimnis und dieses Geheimnis sorgt dafür, dass es die Freundschaft der drei an den Rande der Existenz bringt, weil sie ist selber halb Dämonen und kann damit gar nicht umgehen und dann taucht noch jemand jemand auf, Ginu, ein Dämon aus der Unterwelt, der als einzige Möglichkeit, diese Welt dann doch noch zu unterwandern und Seelen in die Unterwelt zu ziehen, als K-Pop-Boyband, als die Saja Boys auftaucht. Und dann hast du Huntrix gegen die Saja Boys und das klingt total wild. What aber ich schwöre dir, die Mucke ist so geil. Der Opener von diesem Film ist, wie die drei in einem Privatflugzeug gerade abfliegen, so chillen, so, oh, es wird Zeit für die Couch und voll entspannt, war wieder eine geile Show. Und sie kriegen von dem Manager einen Anruf, so, ey, wo seid ihr? In 5 Minuten habt ihr Auftritt. Und die so gucken die Flugzeugcrew an und sagen so, warum sind wir nicht unten im Stadion? Ihr seid Dämonen. Und dann fangen die an, in diesem Flugzeug so einen Song runterzuballern, ihre Waffen zu ziehen, die Dämonen zu zerfetzen, abzuspringen in das Stadion und da voll die fette Performance abzuliefern. Ich schwöre dir, ey, das ist richtig gute, krasse Vocals, ist krass gesungen, ein bisschen animiert, wie ein Mix aus Anime trifft auf die Spider-Verse-Filme. Und diese Geschichte von diesen dreien ist wirklich Freundschaft, Schuld, zu sich selbst stehen, sich selbst erkennen, ein bisschen Romanze, dann so übertriebener Humor, der so ein bisschen an Sailor Moon erinnert, mit so großen Tränen oder sofort verliebt sein, mit Herzen in den Augen, wenn sie so ein Sixpack von einem Typen sehen. Super drüber, aber nur 99 Minuten lang oder netto nur 86 Minuten. Und ich dachte, ey, das ist wirklich cool. Also Sony Animation liefert hier was, was wieder so ein bisschen aus der Reihe tanzt. K-Pop Demon Hunters. Völlig vorbei an deiner und meiner Zielgruppe auf Netflix. Aha. Das ist seit 20. Juni raus. Völlig vorbei an unserer Zielgruppe. Aber mich würde es mal interessieren, wenn du es einfach anmachst, vor allem wie eure Kleine reagiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nach 5 Minuten noch still sitzt.
Vielleicht schaue ich das heute Abend noch mal mit ihr.
Vielleicht sagst du auch völliger Mumpitz, aber also du viel, also ich glaube, das wird passen. Ich meine, sie ist ja auch bei Wicked und so voll abgegangen und ich denke, das hier könnte gut funktionieren.
Nee, Wicked war nicht so ihrs. Das, da nicht, ist
was, warte mal, was ist denn sie voll abgegangen und hat darum getanzt?
Sie war bei Taylor Swift, ist sie
quasi durchs Kino. Ja, Taylor Swift ist noch viel näher dran an K-Pop Demon Hunters.
Ja.
Mach das mal. Ist wirklich alles cool. Hätte ich nicht gedacht. Ich bin so, war sehr überrascht. So, jetzt kommen wir aber mal noch zu einem Thema, mit dem haben wir eigentlich angefangen. Und das müssen wir jetzt mal ein bisschen analysieren. David hatte gesagt, ich habe in Vorbereitung für den neuen Die nackte Kanone-Film, der ja diesen Monat am Ende rauskommt.
Welche hast du denn jetzt schon geschaut?
Den ersten habe ich nur geschaut.
Und?
Ich finde, er ist super gealtert. Also ganz ehrlich, dieser Humor ist sehr zeitlos. Er kommt mit, also ich glaube, sogar ganz ohne Rassismus aus. Das ist ja erst später mal ein bisschen so ein Thema, wenn ich mich richtig erinnere. Ein bisschen Sexismus ist drin, aber auch nicht zu viel, weil Priscilla Presley das halt so cool und lässig mit runterspielt. Ja. Und die Witze sind einfach, die Bilder sind so voll mit Gags. Und ich habe den bestimmt 25 Jahre nicht gesehen. Aber ich habe mich sofort jedes Mal, wenn die Location wechselt, erinnert, was jetzt passiert und kommt. Und Gina ist nochmal normalerweise ja gar nicht für so einen Humor. Also der kannst du Bud Spencer und Terence Hill hinsetzen, findet sie nicht lustig. Der kannst du Hotshots anmachen, da schüttelt die den Kopf. Was? Hier, ich hab mit Kopfhörern gehört, sie hat nur auf der Leinwand ein bisschen geguckt, schon allein wie Nordberg am Anfang am Hafen dort erschossen oder sechsfach erschossen wird, aber überlebt, aber dann da noch rumtolpelt und am Ofen sich die Hand verbrennt und dann in nasse Farbe und dann in eine Bärenfalle tritt. Sie hat sehr gelacht. Immer wieder, wenn sie hochgeguckt hat, hat sie einfach sehr gelacht über die Witze und da ist so vieles zeitlos. Also die nackte Kanone ist aber ein perfektes Beispiel dafür, weil das muss man sich mal überlegen. Das gab vorher eine Serie, die nackte Pistole oder Police Squad, die ist abgesetzt worden. Und dann haben die sich gesagt, David Zucker und seine Leute, komm, machen wir trotzdem Kinofilm draus. Und die sind dann ikonisch geworden. Und ich finde, der ist einfach sehr gut gealtert, weil das auch so ein, es sind ganz viele Polizeifilm-Versatzstücke an Klischees, der einsame Polizist, der einen Herzschmerz überstehen muss, die fremde, schöne Blonde, der böse Schurke, der irgendwas im Sinn hat, wo du gar nicht weißt, was der eigentliche Hintergrund ist. Und so hast du so diese Versatzstücke hin in eine Geschichte, die so voll mit albernsten Ideen ist und einer Gagdichte, wo du jede Minute 2, 3 Gags hast. Aber Hauptdarsteller, die das halt alles sehr ernst durchspielen auf ihre Art. Und das erschafft eben den Raum, wo das Publikum sehr viel Spaß haben kann. Es macht Bock. Ich habe den jetzt auch tatsächlich auf Deutsch geschaut, weil ich den als Kind immer auf Deutsch geguckt habe und nur ab und zu auf Englisch geswitcht, um zu gucken, war das im Original auch so?
Funktioniert aber super, muss ich sagen. Ja, damals war die
wirklich super.
Die hatten eine richtig tolle Synchro. Ja, es freut mich ehrlich gesagt. Aber das ist so ein Punkt, bei dem ich jetzt so ein bisschen zwiegespalten bin, weil ich halt eben gar nicht weiß, was kann man denn jetzt eigentlich machen, um jetzt das in die Moderne zu holen? Macht man denselben Humor nochmal? Ist der vielleicht einfach nicht mehr zeitgemäß? Wir haben ja da neulich schon mal drüber gesprochen. Aber ich glaube, das geht eher in ein größeres Thema mit hinein. Denn wenn wir ehrlich sind, ist die Nackte Kanone der, lass mich nicht lügen, erste Comedy-Film, der dieses Jahr im Kino startet, weil wir so gut wie gar keine reinen Comedy-Filme mehr haben. Ne? Und da haben wir gesagt, wir gucken jetzt mal zurück, warum ist das eigentlich so? Weil das ist nicht nur ein Gefühl, sondern das ist tatsächlich statistisch belegbar, dass Comedy-Filme, die mal so zu den ganz großen Publikumsmagneten gehört haben, mittlerweile überhaupt nicht mehr funktionieren in der Kasse und deswegen auch nicht mehr produziert werden. Beziehungsweise hat das eine nicht vielleicht sogar mit dem anderen zu tun. Soll ich mal oder möchtest du?
Nee, mach mal. Ich glaube, du hast gerade einen Flow. So klingt das. Du hast einen Plan.
Ich habe einen Plan. Also, ich habe mal geschaut, Robert. Einfach mal, um mal zu gucken, weil ich wollte mal wissen, was ist denn, ne, wenn wir mal schauen, was als reine Komödie vermarktet wird und auch wenn wir so sagen, Komödie, ne, was ist das? Das ist halt etwas, wo hauptsächlich Gags gemacht werden, wo die Handlung auch durch so eine humorige Prämisse nach vorne getragen wird. Das ist insofern schwierig, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, weil das halt heutzutage stark verschwimmt.
Wollen wir ein paar Beispiele einfach mal nennen, damit die Leute wissen, was so klassische Komödien wären?
Ja, na, also ich fange mal an in einer Zeit, dann fange ich mit einem anderen Beispiel an.
Oh, entschuldige, jetzt habe ich dich hier.
Nee, das passt ganz gut, weil ich wollte jetzt eigentlich von hinten das Pferd aufrollen, aber wir machen es jetzt einfach mal von vorne, weil dann kann man auch so ein bisschen in der Zeit voranschreiten. Ich habe nämlich eine Seite gefunden, da hat jemand mal geschaut, was sind denn die populärsten Genres der jeweiligen Jahrzehnte, wenn man sich da die Top 10 erfolgreichsten Filme anguckt. Aus welchen Genres bestehen die denn so? Und in den 40er Jahren fing er an, das zusammenzugucken. Und da muss man sagen, das ist so die Zeit gewesen der Dramen und der Musicals. Die meisten Filme, die unter den erfolgreichsten Filmen dieser Zeiten waren, waren Dramen oder Musicals. Und dann in den 50ern haben sich da in diese, da sind das immer noch Dramen und Musicals, da haben sich dann die großen Epen, sowas wie Kleopatra, wie Ben Hur, das hat sich da alles hineingearbeitet. Comedy-Filme, Action-Filme und so Science-Fiction, Horror gab es auch so gut wie gar nicht. In den 60ern ändert sich das aber, da explodiert plötzlich die Comedy und führt dann gegen alle anderen Genres diese Liste an. Die meisten erfolgreichen Filme dieses Jahrzehnts stammen aus dem Comedy-Genre. Na, und wir haben in den Swingin' 60s, das ist so die Zeit gewesen, die Nachkriegszeit, es gab den Family Boom in den USA und es gab dann ganz viele Geschichten, die auch erzählt haben und die Familien auch ins Kino gelockt haben. Es war so die Zeit von den Billy Wilder Komödien wie Das Apartment. Peter Sellers ist da ganz groß gewesen, der rosa-rote Panther natürlich. Jerry Lewis war einer der wichtigsten Comedians. Was ich interessant fand, war, dass sich das dann durchgezogen hat. In den 70ern, also Ende der 60er, in den 70ern fing ja dann diese Phase an, wo das New Hollywood aufkam. Die Geschichten wurden ernster. Man ist auf die Straße gegangen und hat dann da French Connection gedreht und alles wurde so ein bisschen nihilistischer, weil der Vietnamkrieg das ganze Land in Schrecken versetzt hat. Aber trotzdem sind in dieser Zeit die Comedy-Filme ganz, ganz groß und sind immer noch sehr populär. Dramen führen leicht in dieser Zeit, aber Comedy ist auch wichtig gewesen. Ein paar der wichtigsten Vertreter der Zeit waren so Sachen wie Frankenstein Junior, Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Die Monty Python-Filme waren da ganz groß, also Leben des Brian zum Beispiel, Woody Allen, Mel Brooks. Und es kommen auch die ersten Filme mit den Saturday Night Live Darstellern. Saturday Night Live beginnt, glaube ich, die erste Folge war 1975. 1978 kommt dann Ich glaube, mich tritt ein Pferd mit John Belushi. Später kommen ja dann so Sachen mit Chevy Chase, mit Bill Murray, mit Eddie Murphy, der ja auch dazu gekommen ist. Ne, da geht dann die Zeit los, wo die US-Comedians ins Kino gehievt werden und denen dann auch Komödien auf den Leib geschrieben werden. In den 80ern hält sich das Ganze, in den 90ern auch immer noch. Da haben wir dann natürlich die Zeit von Jim Carrey, von dem Mike Myers. Da sieht man dann, in den 90ern sieht man dann schon, dass die Actionfilme plötzlich explodieren als Genre. Science Fiction wird auch groß. Also man sieht da schon mit dem Aufkommen der Spezialeffekte und den damit einhergehenden Katastrophenfilmen, dem Blockbuster-Kino, merkt man dann schon, ja, es kommen mehr solcher Filme. Und was man aber auch merkt, dass in dieser Zeit, das habe ich mir so ein bisschen zusammengerätselt, weil ich habe mich so gefragt, wann begann denn eigentlich diese Zeit, wo in die großen Blockbuster-Filme mehr und mehr Humor injiziert wurde. Weil das ist eigentlich nicht üblich gewesen. Ne? Also Blockbuster ist ja sowieso ein Ding, das ist dann erst mit Star Wars so richtig erfunden worden. Aber selbst wenn man zurückgeht in die Zeit der großen Hollywood-Epen, da war das immer so, Abenteuer war Abenteuer, Comedy war Comedy. Das ist nie zusammengekommen. Für mich sind so die ersten Sachen eigentlich so Sachen gewesen, würde ich sagen, in den 80ern, wenn du geguckt hast auf die Arnold Schwarzenegger-Filme, da wurden dann durchaus immer mal diese One-Liner gedroppt. Das war dann auch mal witzig. Und ich würde sagen, weil da können wir drüber streiten, ich würde sagen, in den 90ern ging es so richtig los. So Filme wie Bad Boys, der erste, aber auch einen Independence Day zum Beispiel.
Demolition Man.
Demolition Man, ne? Der war ja auch mit Arnold Schwarzenegger. Die beiden haben sich ja dann versucht mit diesen Puns.
Demolition Man ist mit Sylvester Stallone.
Sylvester Stallone, genau. Aber die Sylvester Stallone hat sich ja immer versucht zu battlen mit Arnold Schwarzenegger. Wer ist jetzt der mit den meisten Toten? Wer macht mehr Witze oder One-Liner? Und diese One-Liner waren dann so Sachen, die haben sich dann auch rübergezogen in die Filme von Jean-Claude Van Damme, von Chuck Norris. Ne? Das war dann plötzlich so Mode, dass man das gemacht hat. Da fing das so an. Aber dass es so in dieses Blockbuster-Kino mit rüberging, ist meine Ansicht
aber
dann
wo
halt
du auch Bad Boys und Independence Day sagst, Will Smith natürlich Bekanntheitsgrad aus Prinz von Bel-Air und dann auf die Kinoleinwand zog ja auch Man in Black nach sich in den 90er Jahren.
Ja. Auch sowas wie Beverly Hills Cop ist ein wichtiger Vertreter gewesen, der eigentlich auch als Actionfilm durchgeht, aber mit Eddie Murphy halt eine Figur hat, die war halt ein Comedian. Ja, und dadurch fing das damals schon so an, so dass Comedy und Blockbuster verschwommen sind. So, und jetzt gehen wir in die 2000er und da kann ich dann schon mal sagen, da sieht's dann deutlich anders aus. Comedy ist nur noch ein Bruchteil dessen. Die Adventures oder Epics, die animierten Filme, Science Fiction, Action und der Strahl ist hier noch recht klein. Comicbook-Filme, die fangen an, sich immer mehr reinzuschieben. Das sind jetzt die großen Kassenmagneten. Du hast jetzt immer noch große Vertreter, sowas wie Borat, du hast Superbad, Tropic Thunder war ganz groß. Im Jahr 2000 begann die Scary-Movie-Reihe.
American Pie, Hangover.
Genau, waren die nicht 2010? Ich weiß gar nicht mehr.
Ich weiß, kann das, der dritte ist, ich glaube, der erste ist noch so.
Ja?
Oh,
weiß
ja.
Ich nicht mehr. Vielleicht 2009, das kann gut sein. Ich finde ja in der Zeit, das habe ich wahrscheinlich dann einfach noch mehr mitbekommen, weil ich hatte dann mehrere Videos und Artikel dazu mir angeguckt und ganz viele Leute haben gesagt, ja, schlechte Komödien gab es immer, aber ich habe in der Zeit besonders viel schlechte gesehen. Adam Sandler zum Beispiel, ich weiß, kann man drüber streiten. Und sowas wie Little Nicky fand ich, glaube ich, damals auch noch ganz nett. Aber ganz vieles auch super schäbig. Die Filme von Jason Friedberg und Aaron Seltzer, die haben diese Spoof-Filme gemacht. Die hatten ja den ursprünglichen Scary Movie mitproduziert und haben dann gesagt, das können wir noch besser. Wir machen noch Date-Movie, Epic-Movie, Disaster-Movie, Meet the Spartans. Also all diese ganzen Parodiefilmchen, die übelst mies gewesen sind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass dadurch die Komödie ausgestorben ist, aber ist auf jeden Fall auch eine Zeit gewesen, in der auf jede gute Komödie mindestens drei richtig miese gekommen sind, die ins Kino gekommen sind. Und 2014 wird so ein bisschen als das Jahr angesehen, da gab es so die letzte Komödie, die noch so ein bisschen ja für Aufsehen gesorgt hat, nämlich 22 Jump Street, die Fortsetzung zu 21 Jump Street. Und seitdem sieht es dann auch an der Kinokasse mau aus. In den 2010ern ist der Strahl der Comedy, ich glaube, es gab einen einzigen Comedy-Film, der in der gesamten Dekade in den erfolgreichsten Filmen des Jahres gelandet ist. Ansonsten ist die Liste von animierten Filmen, von Adventure-Filmen und von Comic-Book-Superhero-Zeug angetrieben. Und man kann klar sagen, so in den 2000ern hat sich das stark gewandelt. Und ein Punkt, den ich vorhin eben machen wollte, auf den du auch hinweisen wolltest, dass sich das jetzt mittlerweile mehr und mehr so angeglichen hat. Die Filme, die halt das Kino dominieren, nämlich die Franchise-Filme, die werden jetzt immer mit Humor präsentiert. Man hat so das Gefühl, dass Komödien werden nicht mehr gemacht, aber die Studios sagen, hier habt ihr Sonic 3, aber da ist auch noch ein bisschen Humor. Oder hier Deadpool und Wolverine oder Ghostbusters Frozen Empire, da setzen wir dann einen Paul Rudd mit rein, der für die Witze zuständig ist. Oder Red One, da haben wir dann zwar mit Dwayne Johnson den, der für die Action zuständig ist, aber er und Ryan Reynolds machen dann auch immer noch Witze. Ne? Also wir haben eigentlich diese klassische Komödie nicht mehr, wie zum Beispiel einen Tropic Thunder, wie zum Beispiel einen Hangover, die mit einer witzigen Prämisse witzige Leute zusammengestellt hat, wo ein Will Ferrell sich die Hose runterzieht und Pupu macht. Das haben wir nicht mehr, sondern jetzt auch in den aktuellen Filmen, in einem Superman, hat man hier und da mal ein Witzchen. Ich finde immer, das ist so nach dem Shotgun-Prinzip ja, dass die alle irgendwie funktionieren könnten, aber weil die so, ne, weil du ja so unterschiedliche Geschmäcker abgreifen musst, ist der Humor, der legt sich nie so richtig fest. Das ist halt das Gute an Komödien, ne? Du hast manchmal so Pipi-Kaka-Komödien gehabt, dann wusstest du, okay, die Fans von Pipi-Kaka können da reingehen, die kriegen da ihr Ding. Oder wenn du Beziehungskomödien hattest oder Screwball-Comedies, ne? Da wusstest du als Fan, das ist das, was ich bekommen möchte, das hast du im Trailer schon gesehen, da gehe ich rein. Jetzt kannst du das ja gar nicht mehr sagen. Das kriegst du quasi als Bonus mit obendrauf. Und ich habe mal geschaut in die Liste der erfolgreichsten Filme 2024 und habe mal geschaut, was ist die erste Komödie, die ich finde, die ganz klar als Komödie durchgeht. Also die nicht sowas ist wie Kung Fu Panda 4 oder Hennington in Peru oder auch The Fall Guy, wo Witzchen gemacht werden. Was würdest du denn glauben? Auf welchem Platz bin ich gelandet?
Ich wüsste nicht mal den Titel am letzten Jahr. Wenn ich jetzt zurückdenke, was war ja überhaupt.
Du wirst niemals drauf kommen, weil ich habe bei Box Office Mojo geguckt. Das ist ja eine amerikanische Seite.
Und das war uns nicht gestartet, oder was?
Doch, ist gestartet. Es ist vor allen Dingen bei uns gestartet. Es ist gar nicht in den USA gestartet. Deswegen wundert mich das umso mehr. Auf Platz 106 findet sich bei Box Office Mojo der Film Chantal im Märchenland. Das ist die erste Komödie, die du findest. Ansonsten hast du da, also man muss dazu sagen, es sind ganz viele chinesische Filme hier auch drin, bei denen ich nicht hundertprozentig sagen kann, sind das Komödien. Der einzige andere Film ist Harold and the Purple Crayon. Der ist, glaube ich, bei uns nur auf DVD rausgekommen. Ich weiß nicht genau, ich glaube, es ist ein Kinderfilm, wo es um so einen Zauberstift geht. Der ist maximal gefloppt. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt als klassische Komödie ansehen. Aber wenn man wirklich klassische Komödien sagt, ist es Chantal im Märchenland.
Verrückt, oder? Also, was siehst du, und da tue ich mich wirklich auch ein bisschen schwer. Barbie ist doch am ehesten eine Komödie, oder?
Ja,
klar. Und zugleich der erfolgreichste Film 2023. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das tritt was los, weil wir sind in diesem Vakuum, wir sind in diesem Tal und wir reden auch gleich, woran es sicherlich fehlt oder was anders geworden ist. Aber auf der anderen Seite ist natürlich spannend, es kommt ein Spaceballs 2, es kommt ein neuer Scary Movie, es kommt ein Ich, meine Braut, ihr Vater, wie das auch immer heißt, Teil 4, wird jetzt wieder aufgelegt. Sean Levy macht, auch wenn es nicht ganz reine Komödie ist, jetzt wieder Nachts im Museum, wird ein Drehbuch geschrieben für einen neuen Film. Und wir haben die nackte Kanone, die zurückkehrt. Also irgendwie scheint man gespürt zu haben, hier fehlt was im Kino.
Ja, also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon, dass es einige gibt, die da sagen, ja, wir probieren das aus. Aber die Studios sind da schon auf jeden Fall ein bisschen zaghaft geworden. Um deine Frage zu beantworten, bei Barbie würde ich sagen, wenn man das auch so ein bisschen betrachtet, die letzten Jahrzehnte, das wirkt für mich wie ein Film, der gemacht wurde, um das Franchise zu bedienen. Also Barbie wurde nicht gemacht, weil jemand gesagt hat, ey, wir haben hier ein geiles Comedy-Skript oder wir wollen eine Komödie erzählen, sondern Barbie wurde gemacht, weil Barbie die Marke ist. Und Barbie wurde vor allen Dingen auch gemacht von Greta Gerwig mit diesem feministischen Ansatz. Dass da Humor mit drin ist, ist wie bei den anderen Filmen, die wir besprochen haben, wie Red One, der ja auch, ne, vermutlich hättest du in den 90ern gesagt, ist eine Komödie, weil es um einen Weihnachtsmann geht, aber da verschwimmt das halt so stark.
Barbie ist noch mal ein bisschen außen vor, weil sonst kannst du sagen, es ist ein Animationsfilm oder eine Actionkomödie. Du kannst dem ein typisches anderes Genre oder Rom-Com noch hinzuordnen. Bei Barbie kannst du das gar nicht, weil eben dieser feministische Franchise-Ansatz, den gibt's so.
Ja, genau. Es gibt ja kein echtes Genre dafür. Wie nennt man das dann? Wahrscheinlich ist es, würde man es als Comedy einordnen. Aber
Corporate
es ist
IDX, the movie.
Es ist ein Franchise. Es ist ein Film, der gemacht wird des Franchises wegen und bei dem man zur Sicherheit, damit man es auch noch mitgenommen hat, ein bisschen Humor einfließen lässt. Aber das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich will mal meine persönliche Sichtweise aber dazu sagen, weil ich muss ja sagen, ich finde, dass diese Franchise-Filme ein bisschen Humor bekommen, das finde ich gar nicht schlecht. Ich habe früher gelacht bei einem Independence Day. Ich habe mich bei Bad Boys, von Michael Bay auch, Armageddon zum Beispiel oder hier Con Air. Die haben alle versucht, ein bisschen witzig zu sein. Und das finde ich ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Was ich ganz häufig wirklich schlecht finde, sind Komödien. Denn ich habe mal geschaut, so wo ich so durch die Jahre durchgegangen bin, habe ich so richtig gemerkt, ja, so spätestens in den 80ern und in den 90ern kommen dann diese ganzen Komödien, die zu den erfolgreichsten Komödien des Jahres gehören. da bin ich halt raus. Ne, in den 90ern Dumm und Dümmer, Verrückt nach Mary, reine Nervensache, American Pie, Austin Powers. Ich glaube, die lustigste Komödie in den 90ern war für mich noch sowas wie Wayne's World. Den mochte ich sehr gerne. Aber ich bin, glaube ich, in so einer Zeit aufgewachsen mit so Sachen wie Hot Shots oder vorher Nackte Kanone oder Die verrückte Reise.
Police Academy.
Genau. Police Academy ist auch nicht so mein Favorit gewesen, muss ich sagen. Aber Bud Spencer und Terence Hill war mein Humor, ne, hat das geprägt. Tom und Jerry habe ich geliebt. Das war so diese alten Comic-Filme auch oder diese Vorabend-TV-Dinger. Das fand ich, das hat meinen Humor geprägt. Später war es dann Simpsons, was mich total abgeholt hat. Und irgendwie die Komödien der 2000er und 2010er, da kriegst du Schreien. So, deswegen, ich muss ehrlich gesagt keine dedizierten Komödien im Kino sehen. Ich vermisse die jetzt nicht allzu sehr. Gerade weil das, was jetzt kommen soll, Scary Movie, da habe ich Angst vor einem neuen Teil. Ich sag's dir, wie es ist. Und die meisten anderen, da sieht's genauso aus. So, auch bei Spaceballs. Mel Brooks hat, glaube ich, wie lange keinen Film mehr gemacht. Und ich weiß halt auch nicht, Spaceballs würde ich noch nennen als einen der Filme, die mich früher geprägt haben. Aber auch da weiß ich nicht. Kann der nochmal so sein? Darf der vor allen Dingen nochmal so sein? Und das ist vielleicht einer der Punkte, die wir mal aufgreifen können bei der Frage, warum sind denn Komödien eigentlich nicht mehr da? Ich habe ganz häufig gelesen, das ist ein Punkt, Cancel Culture ist für viele so der Grund Nummer eins. Wokeness zerstört die Komödien. Und ich würde zumindest sagen, dass es nicht komplett weit hergeholt ist. Ne? Weil wir reden ja jetzt schon so ein bisschen über die Frage auch, wenn wir jetzt nach Deutschland mal gucken, kann Nudes Manitou, geht das überhaupt noch? Darf man das noch? Wie wird das laufen?
Das wird spannend, wenn man guckt, wie viel eben Zuschauer der erste Teil gemacht hat. Mit dem Humor und dem Lachen ist es, glaube ich, so, lass mich mal so sagen, ich glaube, die Menschen überlegen heute mehr als wahrscheinlich sonst jemals zuvor, zumindest zu meinen Lebzeiten, ob das jetzt richtig ist, in Anführungszeichen, darüber zu lachen. Egal, ob man es lustig findet oder nicht. Manchmal findet man ja Sachen lustig, so makaberen, miesen Humor, wo man weiß, ey, das darfst du eigentlich gar nicht laut sagen. Oder manchmal stolpert man vielleicht über seine eigenen Gedanken und denkt so, ey, wo kommt denn das jetzt her? Aber man findet es einfach lustig. Also kannst du ja also auch, manchmal findet man Dinge einfach lustig, auch wenn sie völlig daneben sind. Und manchmal müssen vor allem, wenn Leute von einer bestimmten Krankheit oder einer körperlichen Einschränkung betroffen sind und dann selber Witze über sich machen, es ist manchmal so hilarious lustig, weil dann endlich dieser Schleier des, darüber darf man nicht lachen, fällt, weil es dann freigegeben wird über den Bereich. Und dann merkst du, wie groß, also verstehst du, was ich meine?
Ich brauche ja nur gucken, also wenn man mal bei uns manchmal mitschneiden würde, wenn wir ins Kino alle gehen und dann sitzen ein Yves, du, ich, meinetwegen auch ein Sebastian, wir sitzen nebeneinander und manchmal kommen Witze, ey, wenn da jemand mitschneiden würde, wir würden alle sowas von hart weggecancelt werden, weil natürlich auch da mal derbe Sachen fallen. Und die fallen meiner Ansicht nach auch deswegen, weil es so ein bisschen, ne, ich habe manchmal das Gefühl, dass man dann der Provokation halber sich auch mal Witze sagt, die bösartig sind. Und ich habe das Gefühl, da wird heutzutage mehr drüber gelacht in so privaten Runden, weil wann hört man das halt noch? Komödien waren früher viel, viel fieser, viel, viel auch anrüchiger. Du hast es selber gerade auch gesagt, ne? In dem ersten Die nackte Kanone hast du jetzt keinen Sexismus entdeckt. Dass du überhaupt danach geguckt hast oder dass dir sowas auffällt, zeigt dir auch, wie du selber da zum Beispiel auch tickst oder wie die Gesellschaft zum Beispiel auch zum Teil.
Ja, beziehungsweise ich gucke auch wie, also es gibt ja die Szene, wo Priscilla Presley steigt eine Leiter hoch und unten steht Leslie Nielsen und guckt quasi nach oben, so dass die Perspektive vom Publikum ist, er schaut ihr unter den Rock und er sagt, oh, schöner Pelz, den sie da haben. Und sie wiederum gibt aber ein ausgestopftes Tier runter und sagt, ja, ist anstrengend, den muss man immer viel bürsten. Und spielt, so schön ernst runterspielt und er das auch so ernst annimmt, sodass du dann feststellst, oh, gelacht hast du über ihn, er guckt dir zwischen die Beine, aber in Wirklichkeit hat er auf das ausgestopfte Tier auch geguckt und in seiner Naivität und stringentem Spiel so darüber einen Spruch gemacht, zeigt, dass die Filmemacher wussten, mit was für einer Vorstellungskraft sie spielen und nicht selber sexistisch sind, aber das trotzdem dir irgendwie in den Kopf legen. Und das ist einfach clever.
Ja, wobei plump. Ich sagen muss, da gibt's noch mal einen großen Unterschied, wenn du zum Beispiel vergleichst die Komödien von Til Schweiger, die immer irgendwie sexistisch sind, immer rassistisch zum Teil auch, ne? Also wo wirklich, ich hatte neulich über Klassentreffen 1.0 nochmal gesprochen und in einem der Trailer gibt es so richtig, einen richtig fiesen, homophoben Spruch, wo ich dann denke, ja, das ist leider, weil es so in den Filmen, das wirkt nicht wie ein Witz, sondern das ist leider so wie so ein Stammtisch-Talk, den man so irgendwo hört auf dem Dorf oder so, den man einfach mitgeschnitten hat. Das ist nicht Teil einer Pointe, sondern das ist Teil der Ideologie des Films und des Filmemachers. Und da habe ich dann viel größere Probleme mit, als wenn du eine böse, bissige Pointe, also Ricky Gervais zum Beispiel, ist, den habe ich schon live gesehen, ist, wie ich finde, einer meiner Lieblingscomedians, weil der auch ganz bewusst so in solche Wespennester hineinsticht. Da muss ich sagen, da komme ich dann sehr viel besser drauf klar, weil das Teil dann des Humors ist, der dann dich als Zuhörer dann auch oft an der Nase herumführt. So, und das ist aber eine feine Linie, die man, oder wobei, so fein ist die eigentlich gar nicht. Dafür muss man einfach nur ein bisschen Gefühl für sowas haben und ein, wie ich finde, auch ein lustiger Mensch sein. Na, das kann nicht jeder Comedy. Ich würde mir jetzt zum Beispiel nicht anmaßen, Witze schreiben zu wollen.
Ja, wenn du spaßbefreit unterwegs bist, dann solltest du vielleicht auch keine Komödien gucken. Ne? Also wenn man das wirklich nur guckt und danach gräbt, was jetzt alles nicht in Ordnung ist. Das heißt nicht auf der anderen Seite, ne, Disney musste das ja, das auch bei Inhalten auf der Plattform, wo sie heutzutage zum Beispiel schreiben, dass der Umgang mit der Kultur in manchen ihrer Animationsfilme damals nicht in Ordnung war und schon heute. Also es gibt Dinge, die sind einfach verachtend und Dinge, die spielen mit den Vorstellungen des Publikums, die spielen vielleicht auch mit Klischees, aber versuchen eigentlich eher auch mit dem Witz eine Ebene der Kommunikation aufzumachen und eine clevere Komödie zu schreiben und sich vorzustellen, funktioniert so ein Witz im Bild, nachher beim Publikum. Da gehört so viel Talent dazu. Also ein Beispiel aus Die nackte Kanone ist, Nordberg ist halt verunfallt und normalerweise hast du auf dem Boden dann einen Umriss, wo dann steht, wo ist der eigentlich der Leichnam oder der Körper aufgefunden worden, aufgesprüht. Das Bild kennen wir aus jedem Polizeiifilm. Hier schwimmt grandios. Das aber im Wasser. Es ist
im
einfach
ersten Teil
genial.
Im Wasser. Ja,
dieser
ja.
Witz tut niemandem weh. Nie habe ich das vorher gesehen und man nimmt dieses Klischee und macht da was draus. Und damit
vor allen Dingen ist
es
einfach
voll.
Im Hintergrund. Der ist einfach so da und man hat das Gefühl, man wird belohnt dafür, aufmerksam zu sein.
Ja, ja.
Da steht niemand, der sagt so, Achtung, jetzt kommt ein Witz, ich erzähle dir den jetzt mal.
Und 3 Sekunden vorher steht dann ein Polizist und sagt, hier gibt's nichts zu sehen, gehen Sie auseinander, gehen Sie weiter. Und da stehen 50 Zentimeter vor diesem Megafon nur genau 2 Leute, die gucken und niemand anderes. Das ist halt 2 Gags in 5 Sekunden.
Ja.
So, und da musst du nicht irgendwelche Schenkelklopfer, sondern es wird auch davon ausgegangen, dass du ein bisschen Wissen mitbringst über so ein Polizeigenre, bestimmte Motive, die man schon kennt und gesehen hat. Und die werden dann aufgegriffen so. Die erwarten von dir, dass du auch ein bisschen was mitbringst an Wissen über das Milieu oder das Genre.
Es ist ja ein Spoof-Film gewesen, beziehungsweise davor war das ja eine Spoof-Serie. Das hieß ja eigentlich Die nackte Pistole. Im Original trotzdem auch The Naked Gun. Das war ja eine sehr kurzlebige TV-Serie. Wo
Eine Police aussehen. Squad hieß die im Original.
Police Squad?
Ja.
Aber bei uns Die nackte Pistole.
Ja.
Ich finde ja, dass solche Sachen auch damals schon so, ne, die sind herausgestochen. Das ist so eine ganz spezielle Art von Comedy, die es dann auch nicht häufig gab. Und es konnte so nur diese Gruppe, die das dann immer gemacht hat, um, wie hießen die nochmal? Die Zuckerbrüder und Jim Abrams, glaube ich, hatten die gedreht. Was man vielleicht noch sagen kann, um Cancel Culture als Punkt mal abzuschließen, würdest du sagen, das ist ein Punkt, weil, also das ist natürlich irgendwie so eine unausgesprochene Sache, die man nur, glaube ich, wo man nur mutmaßen kann. Also ob jetzt in den Studios tatsächlich jemand da sitzt und sagt so, ey, wir haben Angst, Komödien zu machen, weil man weiß ja nie, bei wem man aneckt. Das ist natürlich, ganz viele Anti-Wokeness-Leute glauben, sie haben da den Grund auf jeden Fall erkannt, aber der ist natürlich, ist nicht so richtig belegbar. Ich glaube, es ist aber, also ich würde sagen, es ist einer der Punkte, die dazu durchaus geführt haben.
Ich würde auch sagen, also nicht die Cancel Culture per se, sondern die Tatsache, dass viele Dinge sehr schnell sehr ernst genommen werden.
Hat ja miteinander zu tun. Also
ja, oder andersrum. Ja. Ja,
Cancel Culture ist ein falsches Wort. Ich finde das so ein blödes Wort, weil es gleich so negativ konnotiert wird mit etwas, was ja eigentlich was Gutes ist. Ne? Weil wenn man sagt so, wir haben das ja hier schon mehrfach besprochen, wenn man in der Lage ist, Leute nicht zu verletzen mit etwas, was man sagt, dann ist es wirklich eine ganz einfache Sache, die Sache dann halt nicht zu sagen, um Leute nicht zu verletzen. Und es ist halt so ein bisschen die Frage.
Es ist aber auch die Frage, wann verfüllen sich
Leute
verletzt?
Wann verletzt man jemanden?
Und es passiert, Leute fühlen sich, glaube ich, heutzutage viel früher angegriffen und verletzt, weil sie auch schon suggerieren, dass jemand dieses oder jenes damit ausdrücken wollte oder einen angreifen wollte, ohne das Gespräch zu suchen. Es geht halt sehr schnell in so ein Schwarz-Weiß-Denken hinüber, ohne zu verstehen, dass viel Grauzone ist. Und das, was du zum Beispiel sagst, aus einem anderen Grund rührt, als ich annehme, aufgrund meiner Erfahrung. Und weil wir das dann gar nicht mehr austauschen, finde ich dich ganz schnell blöd und du sagst, was ist mit dem? Warum pfeift der mich so an? Und das ist halt dieser Mangel an einer ausgewogenen Kommunikation führt auch zu weniger Raum für Spaß, weil der schnell falsch verstanden werden kann.
Das Absurde ist ja, dass durch die globale Vernetzung, durch das Internet, eigentlich die Kommunikationswege viel kürzer geworden sind und überhaupt erst viele entstanden sind und dass man das Gefühl hat, dass Kommunikation eigentlich auf einen katastrophalen Rückgang ist, dass die Art und Weise, wie miteinander kommuniziert wird, die Fronten verhärten sich mehr. Gerade wenn man auf dieses Thema Cancel Culture geht, ist das eines, was man eigentlich auch beobachten kann, ist, dass man weniger Stimmen aus der Region hört von Leuten, die sich dann wirklich attackiert sehen, sondern Leuten, die reingrätschen vorher schon und sagen, hey, Moment, ich bin zwar nicht betroffen, aber ich habe das Gefühl, irgendjemand könnte betroffen sein und sich davon jetzt irgendwie angesprochen fühlen. Ich führe jetzt mal den Online-Diskurs für ihn. Das siehst du ja auf Twitter so ganz häufig. Und das, da wird es dann natürlich absurd. Und da kann man dann eben die Leute wie auch einen Ricky Gervais halt auch ganz gut verstehen, wenn der sagt so, ey, Humor soll nicht nach unten treten. Aber ne, also Humor ist ja irgendwie dafür gemacht, eben auch in alle Richtungen treten zu dürfen, weil er halt eigentlich alles darf oder mal durfte. Das ist ein Thema, was auf jeden Fall uns beschäftigt. Eine Sache möchte ich dazu aber noch vielleicht sagen. Ne? Wir reden ja da auch über Themen. Gecancelt wird ja nicht Humor an sich, ne? Die nackte Kanone zum Beispiel oder auch ein Hotshots. Mir fallen da ehrlich gesagt aus dem Stand keine Gags ein, die heutzutage nicht mehr funktionieren würden. Der meiste Humor geht noch. Auch Komödien, über die wir gesprochen haben in der Vergangenheit. Der rosarote Panther, der verrückte Professor, die Woody Allen oder Monty Python Filme. Gut, bei Monty Python gibt es heute schon tatsächlich Diskurse über gerade das Leben des Brian. Aber es sollte eigentlich total leicht fallen, auch viele Filmemacher, keine homophoben Witze zu machen. Du musst nicht unbedingt sexistisch sein, um witzig zu sein, ne? Also das ist eigentlich auch einfach. Wenn du Comedy-Autor bist, dann lass doch einfach Sachen, die Leuten potenziell auf die Füße treten könnten. Du bist trotzdem noch in der Lage, ein extrem großes humoristisches Spektrum abzugreifen. Deswegen verstehe ich das irgendwie nicht. Also ich würde den Punkt der Cancel Culture vor allen Dingen dann nicht verstehen, wenn die Autoren zu Hause sitzen und sagen, ja, aber jetzt kann ich ja gar keine Comedy schreiben. So wie wenn Thomas Gottschalk sagen würde, ich darf ja gar nichts mehr sagen. Nee, das stimmt nicht. Du darfst nur halt keine Scheiße erzählen, beziehungsweise Sachen, die wirklich heute irgendwie diskussionswürdig sind. Aber da gibt's noch ganz viele Wörter, die du trotzdem benutzen darfst. Dementsprechend ist das so ein, ich finde das ein ganz wackeliges Argument. Bin da sehr zwiegespalten, aber ich würde schon auch sagen, es gibt mehr als genug Möglichkeiten, Comedy gut zu erzählen.
Wenn man auch so ein bisschen draufschaut, Produzenten sind oft im Grunde Investoren und die scheuen das Risiko, wollen aber so viel wie möglich Rendite dafür bekommen. Nun ist die Komödiengenre, das wurde so lange nicht bedient, während andere Sachen gut funktionieren. Science Fiction, Action, die Superheldenfilme, die rentieren sich ja immer noch oft. Und wenn sie sich überlegen, wo investiere ich meine 1 Million, 10 Millionen, was auch immer Dollar, dann fällt da die Entscheidung relativ leicht, nicht das Risiko zu gehen, sondern ausgetretene Pfade oder Pfade, von denen man weiß, die sind wahrscheinlich rentabel. Das führt natürlich zu dem, worüber wir oft reden, dass dann Franchises, Corporate IPs, also bestimmte Marken bedient werden, die wir schon lange kennen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, dass die Geldgeber dafür einfach nicht bereit sind, aktuell Komödien zu machen, weil dieses Genre eben nicht so rentabel ist wie viele andere.
Ja, nicht mehr. Also das war es ja mal. Ich meine, sie finden ja noch statt. Auf den Streamern gibt es ja immer noch welche. Ne,
da Heads of State, ich habe letzte Woche drüber geredet. Heads of State, Gina guckt den, fand den auch sehr lustig.
Ja,
das wäre eigentlich ein Kinofilm gewesen.
Ja, ja, ich meine mit John Cena, ich hatte Ricky Stenicki letztes Jahr gesehen, der war so eine ganz klassische Komödie, die früher ins Kino gekommen wäre, da spielt er so einen alternden Trinker oder wie hieß diese Reihe, wo er mit seiner Freundin ständig Party macht und im Urlaub auf so ein,
ach so, nee.
Nee, da treffen sie im Urlaub auf so ein Pärchen, freunden sich an und gehen denen dann übelst auf den Keks, gibt's mittlerweile auch schon 2 Filme von. Ja, der erste Teil war, glaube ich, den mochte ich ganz gern. Trainwreck ist ein anderer Film. Ich glaube, der ist aber sogar noch im Kino gelaufen. Vacation Friends hieß der.
Oder hier dieser Weird Al Yankovic-Film, ne? Den mochten wir auch gerne.
Ja.
Eine Komödie auf dem Streamer direkt gelandet ist.
Also man hat das Gefühl, dass die Streaming-Anbieter, oder was heißt das Gefühl, das ist für die so eine Plattform geworden. Da laufen nicht nur die Filme, über die wir jetzt auch schon häufig gesprochen haben, nämlich die ehemaligen Mittelklasse-Blockbuster-Filme landen da, sondern da landen jetzt halt auch eher so Komödien, aber auch Sex, ne, auch ein Thema, worüber wir schon gesprochen haben, findet mehr in TV-Serien statt, findet mehr so in Streaming-Sachen statt. Kino ist ganz, ganz, ganz krass safe geworden. Und wenn dann Comedy, dann halt so, wie wir gesagt haben, so hier und da mal ein bisschen untergebracht, in Beetlejuice, Beetlejuice darf mal gelacht werden, hier in Bad Boys 4 ist dann auch mal ein Witzchen mit drin, aber nie wirklich viel. Ich hatte da auch ein Argument online gelesen, das da vielleicht noch mit reinzählt. Das fand ich ein bisschen schwach. Ich will es trotzdem mal aufzählen. Ne? Der Franchise-Fokus, der ist ja sowieso da. Da haben wir mehrfach drüber gesprochen. Und damit einhergeht natürlich auch die Internationalisierung des amerikanischen Marktes, weil man halt sagt, so, wir wollen unsere Filme möglichst überall platzieren. Damit dann aber auch so in China zum Beispiel oder in Russland zum Beispiel oder in Indien zum Beispiel. Und da landest du ja plötzlich in ganz anderen Kulturen, bei ganz anderen Geschmäckern und bei Sachen, wo man über einige Dinge nicht nur nicht lacht, sondern wo die regelrecht verpönt sind, wo man dann Sachen dann rausschneiden muss. Das ist sicherlich ein Punkt, dass man sagen kann, also der Vorsicht halber lässt man dann vielleicht einige Sachen weg, aber warum man dann Komödien gar nicht mehr produziert, das würde sich mir nicht erschließen. Deswegen finde ich das, weil ne, es gab früher ja auch Komödien und die waren sehr erfolgreich ohne den chinesischen Markt. Da sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das sehe ich nur, wenn man für sich als Maßgabe sagt, dass Komödien oder alle Filme nicht unter 100 Millionen Dollar einspielen können oder sollten.
Ich hatte halt viel gelesen, dass Komödien auch ein Genre waren, was unglaublich stark von dem Vertriebsweg über Heimkino profitiert hat. Und das genau, ein Segment ja, ist, was den stark weggebrochen ist. Also Komödien 100 Millionen Dollar oder mehr im Heimkino machen konnten, war gut möglich. Und das ist heutzutage eben nicht mehr gegeben. Ne? Nächste Woche kommt der nächste Film auf Prime Video, Apple, Netflix, welche Plattform auch immer. Und dann ist schnell mal vergessen, ah, da war ja was. Früher hat man sich so eine Komödie, die man toll fand, geholt, der von dir nicht gemochte Verrückt nach Mary, den habe ich bestimmt 7 oder 8 Mal in meinem Leben gesehen. Weil das eben damals ganz doll witzig war, als ich klein war, als sie da sein Sperma in dem Haar hatte, als Haargeling-Stil. Und er sich den Hoden eingeklemmt hat im Reißverschluss. Es war ganz dolle witzig. Und hat damals auch ich dann witzig gefunden, weil meine großen Brüder das witzig fanden. Da erfährt man so ein bisschen nach. Und deswegen hatte man so eine Kopie zu Hause. Und das wird ja nicht bloß ich gemacht haben. Damit war dieser Heimkinomarkt so groß. Und da bricht eine verlässliche Komponente weg, wenn es um die Rentabilität geht der Komödien.
Ja, ja. Ich meine, dafür hat man jetzt die Streamer. Ich würde schon sagen, dass das sich so vielleicht ein bisschen ersetzt hat, aber davon ist man natürlich ein bisschen abhängig davon, ob man Geld von Amazon oder von Netflix bekommt. Ne, dann muss man irgendwie Deals mit denen haben und kann nicht einfach sagen, ey, wir, also man muss ja sagen, wenn du allein mal guckst, was American Pie nach sich gezogen hat, nicht nur an Nachfolgern, sondern auch an Trittbrettfahrern, die alle irgendwie dann auf DVD veröffentlicht wurden. Du brauchst nur mal gucken, versuch mal nach Covern zu suchen von Filmen, die ein bisschen so ähnlich heißen wie American Pie. Die heißen dann irgendwie American Sandwich oder American High School. Und die Anordnung der Bilder und Schauspieler ist ungefähr so ähnlich wie bei American Pie. Die Schriftart ist sehr ähnlich. Ne? Da, es gab ja wie früher in den 70ern, und das ist durch die Videokassette auch ausgelöst worden, es ist ein ganz lukrativer Markt entstanden für Leute, die gesagt haben, ey, wir können uns da auch noch ein paar Dollarchen mitverdienen, weil wir in dem Fahrwasser dieser Filme funktionieren. Das funktioniert heute halt nicht mehr. Ne? Also das muss man schon sagen, diese ganz billigen Sachen, wobei man da sagen muss, vermisst man das wirklich? Sind das Sachen, die die Welt gebraucht hat? Weil ich würde sagen, da ist wirklich auch ein Segment an Filmen weggebrochen, auf die man auch verzichten kann.
Naja, für die großen erfolgreichen Filme hast du manchmal eben alles, was so im Windschatten mitfährt und dann eher auch eine Begleiterscheinung des Erfolges eben von anderen herausstechenden Filmen.
Aber die kannibalisieren sich, das hat man immer wieder gesehen, ne? In der Zeit der Barbarenfilme. Conan kommt raus, dann kommen zig italienische Kopien und dann hat niemand mehr Bock auf Conan der Zerstörer. Ne? Ja. Und so ist es mit ganz vielen anderen Filmen gewesen. Ich bin schon der Meinung, dass dieses Überangebot macht dann auch die großen Franchises kaputt. Hängt natürlich immer mit den Leuten zusammen. Wenn die aber in die Videothek rennen und sich dann zig von diesen Billigdingern holen und dann sagen, boah, ich kann das nicht mehr sehen, wenn American Pie 2 rauskommt, dann leidet da auch die eigentlich gute, große Komödie darunter.
Man muss natürlich auch mal schauen, weil du gesagt hast, ja, man hat die Streamer, die könnten in diesen Markt drängen. Ich glaube, bei so vielen Beteiligten bleibt nicht so viel Geld hängen. Es gibt die Ausnahmen. Ich habe gerade mal nicht geschaut. Adam Sandler hatte 2019 für 4 weitere Filme gesigned bei Netflix. Und weißt du, was er für 4 Filme bekommt bei Netflix?
Das war doch irgendwie sowas ganz Absurdes, so 100 Millionen oder so.
275 Millionen Dollar.
Lol.
Für vier Filme. Ja,
nur, es war nur sein Geld. Das war nicht das Produktionsbudget, ne?
Das ist, soweit ich weiß, ist das sein Geld. Und deswegen ist hat er auch so ein gigantisches Net Worth, weil er da bei Netflix seinen Platz findet. Apropos Komödie, ne, wir bekommen ja von ihm nächste Woche, ja, Happy Gilmore 2. Ne?
Ja,
also
ja.
Nur mal als Beispiel, startet nächste Woche auf Netflix.
Prinz aus Zamunda wurde ja auch fortgesetzt auf Prime.
War Beverly Hills Cop 4. War
Netflix.
Ne? Also man holt auch diese alten Marken raus, aber das ist halt, ich glaube, da verdienen wenige sehr gutes Geld mit, aber overall nicht so die Beteiligten, wie es früher im Heimkinomarkt war, und kann das dann nicht auffangen. Wo wir gerade große Namen nennen, Adam Sandler, der hat sich zu seinem Vorteil auf Netflix verkrümelt. Aber so die richtig großen Komödienmacher, ne, so ein Ben Stiller, so ein vor allem ne, verstorbener Robin Williams, der für Komödien ganz großer Name auch war, auf der Leinwand, den gibt es nicht mehr. Ein Jim Carrey erzählt eigentlich mehr, dass er Pause machen will und hat dann manchmal, wie bitte?
Ben Stiller macht Severance jetzt so.
Ja, ne, also, oder nimm dir Todd Phillips. Todd Phillips macht die Hangover-Filme wahnsinnig erfolgreich, rutscht in eine Phase rein, wo man merkt, so Komödien sind nicht mehr gefragt und kommt mit dem Joker zwar extrem erfolgreich um die Ecke, aber ganz anderes Genre, als womit er dann erstmal vorher abgeliefert hat. Ne? Also das sind schon so Dinge, die sind spannend zu sehen. Ich glaube, wer Komödie machen kann, kann auch Drama machen, nur nicht umgekehrt.
Naja, Adam McKay zum Beispiel, ne, kommt ja auch aus so einer Richtung, wo er, der hat ja mit, ne, wie hieß der noch, Anchorman, war so einer seiner größten Erfolge, macht Will jetzt Ferrell mittlerweile,
generell.
Ja, macht jetzt auch eher so, ja, gesellschaftskritisches Zeug. Bei Judd Apatow zum Beispiel, der war ja eine ganz große Nummer eine ganze Zeit lang. Der ist richtig abgestürzt. Der ist auch einer so derjenigen, die am lautesten rufen, dass es der Komödie nicht gut geht. Der hat seit diesem furchtbaren The Bubble auf Netflix nichts mehr gemacht. Und davor hat er The King of Staten Island gemacht, was auch eher so eine, ja, also das würde ich fast als Drama bezeichnen.
Ja, oder Tragikomödie.
Tragikomödie, genau. Also längst nicht mehr die Zeiten von Jungfrau 40 männlich sucht oder immer Ärger mit 40.
Der Nora-Regisseur, sag mal ganz kurz den
Sean Baker.
Sean Baker will als nächstes Komödie machen, hat er gesagt. Möchte er endlich mal tun, super Deutsch, Robert. Er möchte Komödie machen, in die Richtung zu gehen. Jetzt fiel mir gerade noch Steve Carell ein, ne? Der ist ja auch mit Komödie groß geworden. In dem Anchorman beispielsweise als Wettersprecher. Dann irgendwas mit Dan hieß dieser eine Film. Aber in den letzten Jahren dann immer mehr auch Richtung Dramas wiederzufinden, ne? Ganz weit weg von The Office.
Das ist ja bei vielen Comedy-Actors so, ne? Auch Will Ferrell. Ich glaube, irgendwann hast du es auch satt. Irgendwann willst du nicht mehr den Pausenclown spielen. Das ist dann der Erfolg auch. Jim Carrey war ja auch so. Und das muss man auch den Leuten lassen. Ich finde das gut, dass wenn du da dich auf breit aufstellst. Bei Jim Carrey habe ich zum Beispiel sogar das Gefühl gehabt, der war geboren, um Comedy zu machen. Aber der ist auch ein richtig guter Schauspieler darüber hinaus. Adam Sandler hat ja auch in Punch Drunk Love zum Beispiel gezeigt, da geht mehr. Oder in der Rain Schwarze Diamant.
Me. Schwarze Diamant, Rain Over Me, ist er das auch?
Ja, ich glaube, es ist er auch. Den finde ich aber schrotti. Und letztes Jahr dieser Spaceman, der war auch mit ihm, ne? Also die können auch alle was. Also ich bin ja sowieso der Meinung, dass Comedians mit so die besten Schauspieler sind, weil
bis auf Leute wie Kevin Hart, die wirklich aggressiv die Komödie verhodepiepeln.
Ja gut, aber Kevin Hart ist einer aus dieser Ära von Menschen, die spielen keine Charaktere mehr. Die spielen ja nur noch sich selbst. Die sind ja nur noch Teil einer großen Vermarktungsstrategie, die mit sich zu tun hat. Ryan Reynolds zähle ich da genauso dazu. Oder Dwayne Johnson, die ja auch irgendwie alle auch ein bisschen witzig, alle ein bisschen Action, alle ein bisschen dies, alle ein bisschen das. Aber hauptsächlich geht's darum, sich immer und immer wieder zu platzieren und dabei so gleich wie möglich zu bleiben, damit Leute wissen, da Kevin Hart. Der neue Film mit Kevin Hart und damit bekommst du dann immer dasselbe. Das ist jetzt auch nicht neu, da gibt's ja eine ganze Menge Leute von, aber irgendwo hat bei vielen, selbst Eddie Murphy hat sich irgendwann gewandelt. Das sieht man jetzt bei denen zumindest noch gar nicht.
Halten wir fest.
Ich will mal noch einmal eine Sache sagen und die will ich jetzt nicht großartig vertiefen, weil das ist eine Sache, die ich will seit Jahren mal mit so einem Gesellschaftswissenschaftler sprechen. Ich weiß gar nicht, wie der konkrete Ausdruck dafür ist, aber ich finde das ja super spannend, wenn so Strömungen passieren und wenn sich eine Gesellschaft grundlegend verändert. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass viele der Entwicklungen, die wir auch im generell global auf viele Dinge bezogen sehen, aber im Filmsegment gibt es den größten Einschnitt seit ungefähr 20 Jahren. Und die ist gekommen, meiner Ansicht nach, ab den 2000ern. Und was ist in den 2000ern passiert? Anile? Das Internet.
Das Internet.
Stimmt. Das Internet. Das Internet ist für mich so, ist wie eine Atombombe gewesen, die gezündet wurde, weil sich da plötzlich alles geändert hat, alles hat sich geöffnet und ich finde es sehr spannend, dass eine der größten Entwicklungen, nämlich dieses große Franchise-Ding, dieser Ritt zurück zur Nostalgie, generell auch der Kulturkampf, klar, das hat natürlich mit der Vernetzung zu tun, aber eben auch das Genres verschwinden. Plötzlich wechselt der ganze Markt, bricht ein, stellt sich auf den Kopf. Das Internet hat ganz viel verändert und da würde ich gerne mal, weil da kannst du natürlich über Zahlen sprechen, du kannst darüber sprechen, dass Piraterie, Downloads, DVD-Markt ist eingebrochen, die Streaming-Anbieter haben ja mit dem Internet zu tun, weil Streaming sonst nicht möglich wäre, aber ich glaube, es hat auch ein kultureller, gesellschaftlicher Wandel stattgefunden. Den müsste man eigentlich mal mit jemandem besprechen, der davon Ahnung hat.
Also man könnte jetzt auch wirklich über diese, ich könnte mit denen dann zum Beispiel, übrigens, die heißen Soziologen.
Nur kurz Soziologen?
Okay. Würde ich vielleicht auch sowas fragen wie, sind zum Beispiel Reels und TikToks heute verantwortlich, dass die Menschen lachen? So, ne? Weil ein Witz ist schnell erzählt. Ob die Leute sich das da holen, wenn sie was Lustiges wollen. Es wäre ja wirklich spannend. Ja, an dem Punkt. Wollen wir festhalten? Oder hast du noch eine Sektion zu Thema? Nö. Wir halten also fest, die Komödie ist seit zwischen zwei Dekaden kein großes Thema mehr im Kino. Aber dabei war sie das jahrzehntelang. Die Gründe dafür sind vielfältig. Aber bis auf die Tatsache, dass die Komödie definitiv nicht mehr so erfolgreich ist, wird es nicht nachgewiesen. Was wenigstens ein spannendes Thema ist, sich darüber auszutauschen. Mit Blick nach vorne gibt es auf jeden Fall Versuche, die reine Komödie wieder ins Kino zu bringen. Aber es wird sich natürlich auch daran sehr schnell messen, ob man das wieder im Keim erstickt oder sagt, das wird's. Also wenn ein Naked Gun jetzt wahnsinnig funktioniert mit Liam Neeson, dann könnte das schnell auch Nachahmer finden. Ist dem nicht so, könnte wieder für ein paar Jahre der Ofen aus sein. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, das wir hier aufgreifen wollten, eben mit diesem Kinostart, der am Ende des Monats ansteht. David, es war schön, mit dir zu sprechen. Ich bedanke Dankeschön. Mich. Ich habe wieder viel gelernt.
Ich habe auch viel gelernt. Ich freue mich ja immer, also weil diese Sachen, die habe ich ja für diesen Podcast auch recherchiert. Ich freue mich immer so sehr, dass wir hier noch eine zusätzliche Plattform haben, wo wir für und mit euch lernen können. Also mir gefallen ja diese Folgen am meisten, wenn wir nicht einfach nur unsere Kritiken nochmal runterrattern. Deswegen, ich hoffe, euch geht's da auch so. Wenn nicht, schreibt uns. Wir werden nichts davon lesen.
Gut. Für alle, die sagen, eure Folgen sind zu kurz, dieses Mal könnt ihr euch nicht beschweren. Danke fürs Reinhören. Nächste Woche, kleiner Ausblick, auch wenn wir dann wieder nur unsere Kritiken runterrattern, müssen wir reden über Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich werde bestimmt Untamed schauen, neue Serie auf Netflix. Die Fantastic Four sind da und Together. Das ist mindestens mal dabei. Deswegen danke fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dann. Tschüss.